Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 234, heute mit Felix.
Be free.
Felix.
Bololo.
Markus.
Viva Colonia Metal Edition.
Gott. Und meiner einer. Ich bin Ingo. Was? Metal Edition?
Ja, Metallica war gestern in Köln und die haben Viva Colonia gespielt. Es war sehr, sehr lustig.
Kölsch.
Die in Köln sind schon verrückt. Also hier ist auf jeden Fall warm. Es ist schon diese 36 Grad und das wird, also mir ist es
Ingo, das darfst du nicht, das weißt du.
Ich darf alles.
Nee.
Doch, ich darf sowas.
Du bist gebannt von mir.
Drei Takte gehen. Das waren, glaube ich, nicht mehr als.
Jetzt bist du gebannt von der GEMA.
Geh mal nach Hause.
Müssen wir direkt GEMA zahlen oder so.
Mhm. Ja. Ja, es ist einfach zu warm.
Leute. Werden wir direkt militarisiert.
Jeden Tag am Strand sein hat auch irgendwas. Von dem her.
Ja, das stimmt.
Ja.
Nur genug Sonnencreme einpacken, ne? Immer schön.
Doch. Immer. Nee, nicht was? Nee, ich bin einfach immer im Wasser. Dann ist es auch nicht so ganz so schlimm.
Ah. Oder so.
Ja, es könnte mal wieder so 10 Grad kühler, wäre schon ganz schön. Gut, was haben wir denn? Haben wir Tote in der Woche?
Klar, zwei.
Zwei?
Mhm.
Das was? Wie? Ja, wer? Wo? Wer
richtig.
Ist tot? Schon wieder
Apple. Einmal, also zukünftig, ja, da müssen wir ja ein bisschen schauen. Haben wir dazu eine, naja, ist auch egal. Apple will die Werbeindustrie töten.
Aha. Das ist jetzt, wer sagt das? Also das sehe ich jetzt
so ein Typ im Internet hat geschrieben, das muss stimmen quasi.
Aha. Aber es ist nicht von
Apple
Torrent
hat jetzt angefangen mit ihrem eigenen Sign-In und der ist ja wohl voll Privacy-Focused und Privacy-Focused heißt, dass die Werbeindustrie da dann nicht mehr mitspielen kann, weil du dann nicht mehr alles auf den einen User mappen kannst und dann kannst du, ist nicht so gut oder so, kriegst keine gezielte Werbung mehr und kaufst mehr Crap, den du nicht brauchst im Internet ein.
Ich frage mich, hier gibt es diese iAds noch? Die hatten noch mal eine Zeit lang so extra Apple-Ads, die sie irgendwie an den Mann bringen wollten.
Ja, ich glaube, gibt es nicht mehr.
Gibt es nicht mehr, okay.
Also ja, dann habe ich irgendwann entscheiden müssen, mache ich das eine oder das andere. Also sammle ich Daten oder stehe ich dafür, dass Leute bei uns bei Apple eine sichere Plattform finden und sie haben sich dann gegen iAd entschieden.
Okay, also ja, dann will Apple die Werbeindustrie töten. Finde ich auch ganz gut, Joe. Können wir weitermachen.
Was?
Oder?
Aber jetzt nochmal kurz zu dem, was sie da tun. Sie haben jetzt auch ein Sign-In-Feature. Das heißt, sie haben OpenID implementiert und wollen jetzt, dass die Leute sich überall mit ihrer Apple-ID einloggen.
Ja, richtig. Aber das ist irgendwie krasser oder so. Ich habe es aber nicht ganz gelesen, muss ich sagen. Das ist irgendwie voll privacy-focused und keiner kann dann mehr sehen, wer sich hier eigentlich eingeloggt hat. Eingelogen hat.
Ja, wenn keiner mehr sagen kann, ob du es bist, der sich einloggt, dann ist es eingelogen.
Ja, genau, das ist der Plan. Und das forcieren sie gerade in ihren Apple Store. Und zwar in alle Apps, die dort drin sind, müssen jetzt alle, wenn man sich einloggen kann, dann muss man quasi einloggen über irgendwas und Apple ID. Und dadurch, dass es ja voll so wichtig geworden ist und alle müssen es machen, wird es jetzt hart von Apple forciert. Und wenn das dann alle benutzen, dann kann keiner mehr gezielte Werbung mehr machen und alles traurig. Ja.
Ja, ich glaube, das ist Schwarzmalerei, aber gut.
Was? Schwarzmalerei? Ich sehe das als gute Zukunft. Oder findest du, wir sollten die Werbeindustrie unterstützen?
Nee, aber ja, es ist sicher besser, als wenn dich die Ads die ganze Zeit irgendwie im Internet und dann später noch in der erweiterten Realität irgendwie verfolgen. Ja. Das definitiv, aber dazu wird es halt einfach nicht kommen. Also,
wieso wird es dazu nicht
also
kommen?
Also es wird nicht dazu. Ja, es wird nicht dazu kommen, dass die Werbeindustrie stirbt, nur weil Apple, die irgendwie was, drittwichtigster Smartphone-Hersteller der Welt sind.
Die sind total wichtig.
Ja, nee.
Wie nee?
Also
ich würde es gut finden. Ich würde es gut finden, wenn quasi dieser Branch der Industrie einfach stirbt. Ja.
Vieles funktioniert halt auch nicht ohne Werbung. Das Schlimme ist ja eigentlich auch nicht Werbung,
zum Beispiel Shit verkaufen,
sondern das, wie aggressiv das zum Teil passiert. Und diese Datensammelei, das ist halt ätzend. Werbung an und für sich ist ja nicht verkehrt, weil irgendwie musst du ja auch von Dingen erfahren. Und das tust du halt nicht immer nur durch Nachrichten. Und Social Media ist dann nicht unbedingt besser. So, ja, genau.
Influencer.
So schön.
Blauhaarige oder was?
Ja, und Apple selbst kann ohne Werbung ja auch nicht.
Nicht? Doch, die verkaufen doch ihr scheiß Telefon, oder?
Ja, aber auch ja, mit Werbung.
Echt, also, das Werbung machen auf Werbung. Dem Telefon?
Ach so. Oh Gott. Sie machen Werbung für diese Telefone. Und zwar in der Echtwelt und in diesem
auf Twitter. Achso, Twitter ist Echtwelt, ne? Das andere, was du meinst, ist im Darknet.
Im Darknet.
Vielleicht machen sie auch Werbung im Darknet, das weiß ich nicht. Ja, also ich sehe nicht dadurch, dass Apple jetzt irgendwas mit OpenID macht und also erstmal müssen sie ja überhaupt Leute finden, die das dann auch implementieren.
Nee, alle also müssen es selber implementieren.
Zwingen das ist doch jetzt die App-Entwickler dazu.
Genau, das ist doch der Trick. Du zwingst einfach alle Entwickler auf deiner Plattform dazu, das zu machen. Und wenn sie es nicht machen, dann kannst du von deinem Store bannen. Und darum geht's ja.
Aber wenn sie anfangen, Leute vom Store zu bannen, dann liefern sie der EU ja nur eine Steilvorlage dafür, dass sie aufgesplittet werden müssen, weil sie mit ihren Stores zu viel Macht haben.
Haben sie auch.
Das ist richtig, ja.
Ja, wobei natürlich eher der Fokus auf Android liegt, weil, ich meine, was hat Apple für einen Marktanteil? 15% oder so? Das ist halt...
Ja, aber also bei Android hat man ja wenigstens noch die Möglichkeit, irgendeinen anderen Store zu haben. Aber bei Apple hast du es halt
wirtschaftlich nicht. Gesehen nicht,
du
technisch, ja.
Du hast genau. Die Möglichkeit.
Was? Andere, nee, Huawei hat es doch jetzt auch 90, die Möglichkeit. Also 90%, die mussten ja die Möglichkeit jetzt haben, ja, nachdem ja, sie gebannt wurden von Android.
Der Leute, die Android verwenden, wissen nichts davon. Und,
die haben auch den Siemens Store drauf oder so. Siemens Store. Ja, was? Ist doch von der zweiten
Siemens Store, den kenne ich nicht. Muss ich direkt mal installieren.
Keine Ahnung, kann man doch bestimmt, oder? Wenn du so ein Siemens-Crap-Phone hast, dann hast du auch den Siemens-App-Store drauf. Oder den, guck mal, wenn du zum Beispiel so ein Amazon-Gerät hast, dann hast du ja auch nicht den Play-Store, sondern hast ja auch den Amazon-Store drauf. Und das ist auf jeden Fall, also das finde ich, das ist eher noch eine Möglichkeit als bei den iPhones, weil da muss es routen, ja. Und dann geht es mit den neuesten noch nicht mehr richtig und so.
Es gibt tatsächlich eine Siemens-Seite, Siemens Mobile Apps. Hier finden Sie eine Auswahl von Siemens Mobile Apps. Da gibt es sowas wie Siemens Industry Online Support, Siemotic Digital Data und Cinemix Selector.
Siehst du, das brauchst du alles. Das ist sehr, sehr wichtig.
Oh ja, weil der Cinemix Selector ist ein praktisches Tool, mit dem Sie die Artikelnummern für Ihren Cinemix Umrichter im Leistungsbereich von 0,12 kW bis 560 kW schnell und einfach zusammenstellen können.
Das ist doch nice. Hast du direkt so Industriefährung auf dem Handy.
Nice. Wo sind die Apps für meine Bosch Siemens Haushaltsgeräte?
Bosch Siemens, was?
Im Siemens erlaube? Ja, Siemens.
Ich hab heute einen Backofen geliefert gekriegt, da steht auch groß Siemens drauf.
Das ist ja korrekt.
Hast bestimmt eine App für, oder?
Hat das
IoT?
Nee, ich glaube nicht.
Du hast keinen Smart Home Backofen. Wir haben neulich hatten wir die Situation, dass wir im Auto saßen und uns gedacht haben, wie cool wäre das jetzt, wenn wir jetzt die Pommes einschalten könnten und die werden fertig, wenn wir zu Hause sind.
Und die Antwort war ja.
Und?
Ja, wäre schon sehr cool gewesen. Der Punkt war, da muss halt auch so ein Roboterarm dran sein, der den Kühlschrank aufmacht, die Tüte rausholt, in den Ofen gibt und dann erst den Ofen anmacht.
Ja. Das könntest du einfach Sklaven haben.
Sklaven. Interessantes Konzept, muss ich mal nachdenken.
Naja, und dann einfach anrufen und sagen, ey, mach mal die scheiß Pommes in den Backofen.
Also das andere gibt's ja, dieses Timer-Ding, sie kann ja, wenn dein Backofen nicht irgendwie 50 Jahre alt ist, hat es ja normalerweise so ein Zeit-Timer, wo du sagen kannst, und jetzt, du weißt ja ungefähr, wann du zu Hause bist und dann irgendwie eine Stunde vorher soll er einschalten. Dann kannst du alles reintun.
Dafür muss man ja aber vorher schon geplant haben, dass man dann nachher Pommes essen will.
Ja, das ist so im Leben, dass man so denken muss.
Oder,
so.
Oder der Trick ist, wenn du Bock hast auf Pommes, dann fährst du zu so einem Pommesladen.
MacDrive.
Da krass. Machen die das.
Krasser
Scheiß. Kannst du da auch mal schon anrufen und sagen, ey, macht mal ein paar Pommes. Die so, ja, wir sind Pommesladen, wir haben Pommes.
Ja, Pommes.
Du kannst aber ganz Pommes holen. Und dann Pommes so, okay, nice. Service.
Aber diese Timer-Geschichte, die kenne ich schon, die habe ich nämlich an der Waschmaschine und am Trockner auch.
Das ist eine tolle Erfindung.
Prinzip, oder? Ja.
Aber meistens, also beim Trockner verstehe ich das ja, nee, bei der Waschmaschine verstehe
genau,
ich
es. Genau, ja.
Trockner verstehe ich es nicht wirklich. Weil warum solltest du später trocknen, damit es dann...
Der Trockner ist ganz schön clever. Der trocknet nicht später, der trocknet dann über eine längere Zeit hinweg und
kampelt
die Wäsche
ja, ja, aber,
halt
aber
noch, dass also, die dann nicht sich platt liegt im Trockner.
Ja, aber die Sache ist quasi, gibt es einen Grund? Also du hast gesagt, dass es sich nicht platt legt. Okay, das verstehe ich nicht wirklich, aber also ich sehe sonst einfach keinen Grund, warum mein Trockner später anfangen sollte zu trocknen. Weil so, okay, dann wird es rechtzeitig trocken. Ich weiß nicht, dann kommst du nach Hause, oh, jetzt gerade Trockner fertig geworden. Oder
du wirst von dem freundlichen Piepen deines Trockners zu Hause empfangen. Was gibt's Schöneres?
Ich weiß nicht, Pommes, wenn man nach Hause kommt.
Guter Punkt, ja.
Also diese Waschmaschinen, die ganze Zeit rumpiepen, die stört mich auch komplett.
Ja, ich habe neulich darüber nachgedacht, man könnte ja so ein Raspberry Pi mit einem Mikro nehmen und eine per Funk steuerbare Steckdose. Und wenn der Raspberry Pi es piepen hört, schaltet er einfach den Strom ab.
Aber dann weißt du immer nicht, dass deine Wäsche fertig ist.
Geht einfacher. Also bei mir ist eine Fritz-Steckdose dran, die misst den Strom.
Ja.
Und wenn der unterhalb von, weiß ich nicht, 2 Watt über 10 Minuten ist, dann weiß ich auch, dass die Wäsche fertig ist. Dann kann man sich so auch eine E-Mail schreiben lassen. Deine Wäsche ist fertig. Und außerdem schaltet dann...
Ist ja wohl noch nerviger, als wenn
es piept, oder? Damit es nicht mehr piept.
In meinem Konzept, dieser Raspberry Pi, der könnte auch E-Mails schicken.
Ja.
Oh, toll.
Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen. Oder beziehungsweise, das habe ich tatsächlich, dieses Problem habe ich gelöst. Das mit Pommes as a Service habe ich jetzt noch nicht gelöst. War mir aber auch nicht so wichtig. Also, war wichtig, dass das Pizza machen kann. Und ist jetzt sogar so ein Backofen, der hat irgendwie eine Mikrowelle integriert. Der kann also Mikrowellen und backen gleichzeitig. Aber ich weiß auch nicht, ob man das braucht, aber das
also,
kann man, naja, also wenn du nur Hitze von außen dran bringst, ist es halt, wenn irgendwas gefroren ist in der Mitte, braucht es ziemlich lange, ne, bis das durchgedrungen ist. Mikrowellen können auch reingehen und das von innen warm machen.
Ja, aber nur so 2-3 Zentimeter. Das ist ja immer dieses Zeug mit der Mikrowelle. Man sagt ja immer, das geht rein, aber es geht ja nicht rein.
Ja, es geht aber, es ist schon irgendwie besser als mit ohne.
Also ich finde, gefrorenes Zeug in der Mikrowelle ist das Blödeste eigentlich. Weil das ist ja so, irgendwie
Eis
schmilzt. Du kannst
es langsam auftauen.
Nee, pass auf. Also, normalerweise so, Eis schmilzt. Und dann das Erste, was dann richtig, richtig heiß wird, ist das Wasser, was da geschmolzen ist. Und zwar an der einen Scheißstelle. Und deswegen ist Auftauen in der Mikrowelle immer irgendwie blöd. Und Auftauen im Backofen finde ich da besser, muss ich sagen.
Ja, es taut ja dann in der Mikrowelle im Backofen gleichzeitig auf.
Das ist nicht besser geworden, gerade auch wenn du es nochmal gesagt hast.
Ich hab's jetzt auch noch nicht ausprobiert. Ich kann dir nur sagen, wir haben da keinen WLAN und keinen
Also du sparst halt ein Gerät ein, das ist okay. Das kann ich verstehen. Da hast du quasi eine Mikrowelle und einen Backofen und kannst dich für eins von beiden entscheiden.
Ja, mit ohne IoT. Weil, ganz ehrlich, bei einem Backofen. Ich habe echt überlegt, aber mir ist kein sinnvoller...
Pommes, Mann, hatten wir doch gerade.
Ja, wie wenn du dir 3 Tage vorher überlegt hast, wenn du nach dem Urlaub wiederkommst, dass du Pommes haben willst.
Dann sind die wahrscheinlich schlecht bis da einer.
Genau. Nice. Musst du auch noch einen Tiefkühlschrank in deinen Backofen einbauen, damit das irgendwie alles Sinn ergibt.
Ich glaube, es ist einfach, wenn du deinen Nachbarn anrufst und sagst, kannst du mal bitte Pommes in den Backofen machen? Ich habe voll Bock.
Mach mal Pommes, ich komme nachher vorbei.
Ja. Genau, du musst ja nicht mal zu deinem eigenen Backofen gehen, sondern zum Nachbarn. Okay, ich glaube, das haben wir durch.
Gut.
Okay, was genau. War das, was war das Thema überhaupt? Aber Apple war es, okay.
Backofen. Nee, wir waren bei Siemens. Siemens App Store. Und ich habe erzählt, ich habe einen neuen Siemens Ofen.
Okay, alles klar, dann jetzt, da kommen wir her.
Ich
apropos Sachen, die tot sind.
Genau. Ja, sag mal.
Das ist deine News, Ingo.
Das ist meine News, ja. Ich hätte die jetzt nicht unter Tote der Woche gepackt. Weil
aber der ist tot.
Sind sie noch nicht.
Ja, auf jeden Fall, wenn er sein Shit kauft.
Naja, also es geht um die Have I Been Pwned?
Das ist eine andere Seite. Das ist diese Revenge-Porn-Seite.
Have I Been Pwned?
Also, ob ich geborn worden bin. Seite, Datenbank, wo man sein Passwort eintippen kann. Und dann weiß, ob seine E-Mails.
Und du geboren wurdest.
So ähnlich, aber andersrum. Ihr wisst, was ich meine.
Was?
Was?
Was? Okay, alles klar. Also jedenfalls was mit dieser Have I Been Pwned Seite. Ja. Nochmal.
Die steht zum Verkauf. Der, wie heißt der Typ, der das macht?
Troy Hunt.
Troy Hunt, genau. Ja. Der sagt, das ist ihm ein bisschen alles zu viel und er müsste da irgendwie mehr Geld reinstecken und mehr Zeit und hat er alles gerade nicht. Und deswegen hat er jetzt die Wirtschaftsprüfer hier, KPMG, irgendwie beauftragt, sucht mir doch mal jemanden, der das Ding kaufen will. Finde ich total einen guten Move. So. Ich suche da nicht hier selber jemanden, sondern ich beauftrage eine Firma, die. Aber ja, vielleicht macht man das heutzutage so, insbesondere wenn man groß ist.
Kriegen die dann Provisionen oder wie funktioniert das?
Die, naja, die werden Geld dafür kriegen, ja. Ich weiß
ja, aber
nicht,
kriegen die jetzt schon Geld oder kriegen die dann später Geld? Das kann man, glaube ich, aushandeln, oder?
Bestimmt.
Das kommt ja, drauf an. Du musst
jetzt mal den Troy fragen, wie er das gemacht hat.
Es kommt drauf an, was du für einen Vertrag mit den Leuten gemacht hast. Vielleicht bekommen sie auch kein Geld. Also, aber ich nehme nicht an, dass sie das einfach so für Fun machen. Aber im Prinzip kannst du so einen Vertrag aushandeln, dass sie das einfach für free, für Exposure, für was weiß ich. Aber ja, vermutlich nicht.
Nee. Dafür, die brauchen keinen Fame mehr, die kennt jeder von dem her. Die sind jetzt damit beauftragt, jemanden zu finden, der die Seite kauft oder Geld reinsteckt. Der Troy hat auch gesagt, er bleibt dabei. Wir bleiben die Troy.
Oh, Ingo, jetzt, du hast schon deine drei Dinge aufgebraucht, du darfst nicht mehr.
Komm.
Es wird nicht gesungen hier.
Ja. Verboten.
Verboten.
Der will auch weiterhin noch mitmachen bei dem Projekt, aber wie gesagt, ist ihm jetzt ein bisschen alles zu viel und jetzt laufen irgendwelche Gespräche mit Leuten, Firmen, Interessenten, Investoren, was weiß ich, die Webseite dann übernehmen. Das Ding hat danach auch einen neuen Namen, nämlich, irgendwo habe ich es gelesen.
Ja, das haben die.
Der soll danach anders heißen. Irgendwas mit S oder sowas. Ich habe den Namen vergessen. Also es heißt danach anders und soll denselben Dienst aber höher, weiter, besser zur Verfügung stellen. Stellen Sie die Frage, ich meine, ihr habt das jetzt oder irgendjemand hat es unter Toten einsortiert?
Ich habe es da reinsortiert.
Bald, naja, wie gesagt, nur weil er es verkaufen will, ist es nicht gleich tot. Also noch läuft's und auch wenn es verkauft ist, also er wird es nur an jemanden verkaufen, dem er hoffentlich genug vertraut mit diesem Material und der es halt auch in seinem Sinne weiter betreiben will und er will ja auch weiter noch mitmachen, bloß eben anders als vorher.
Ja, also ich finde ja auch, dass diese Leak-Datenbank irgendwie auch schon eine gewisse legale Grauzone ist. Also ich meine, das sind ja 1000 Millionen Passwörter, Usernamen von allen möglichen Datenbanken,
ja,
die da geleakt wurden, oder?
Wenn er seriös betreibt, hat er die Passwörter weggeschmissen. Wichtig ist ja nur, dass es da einen Datensatz gab. Das konkrete Passwort ist ja nicht mehr wichtig.
Ja, und die woher? Hashes hat er natürlich, glaube ich, schon. Also, weil wie das ja funktioniert ist, man gibt ja irgendwie sein Passwort auf der Seite ein und das generiert dann ein Hash und schickt dann den Anfang des Hashes ans Backend und das Backend sucht sich dann halt alle Hashes raus, die irgendwie damit anfangen und schickt dir dann die Liste mit diesen Hashes und lokal wird dann irgendwie überprüft, ob irgendeiner dieser Hashes halt matcht, sodass das Backend eigentlich nicht wirklich mitbekommt, was du gecheckt hast. Aber dazu brauchst du ja trotzdem diese Liste mit all den Passwort-Hashes, die halt irgendwie geleakt sind. Und im Zweifelsfall kann man aus denen halt auch wieder zurückrechnen, was das Passwort war.
Das stimmt. Ich hatte jetzt mehr damit gerechnet, dass eigentlich die Accounts gecheckt werden. Also du fragst mit deiner E-Mail-Adresse an und die sagen dir, ja, gab zu in diesem und diesem Leak zu diesem Datum gab es da Einträge. dass die Informationen schon reichen. Das mit den Passwörtern war mir gar nicht
das,
mehr nee, bewusst.
Das ist auf jeden Fall immer noch die Passwörter. Und die Passwörter sind ja, also die Passwort-Hashes sind ja auch meistens das, was geleakt ist, wirklich.
Ja. Also das, wobei das, ja, das andere ja definitiv auch. Also die E-Mail-Adressen, das ist ja auch, du kannst dich da ja auch irgendwie anmelden und wirst dann irgendwie notifiziert, wenn deine E-Mail-Adresse in einem der Leaks auftaucht und so.
Genau. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil du hast natürlich keine GDPR-Compliance mit Have I Been Pwned unterschrieben, dass die deinen Shit speichern können. Ich meine, tja, also.
Aber ist auch kein, der macht dann einfach so, ja.
Service, naja. Hm.
Sagt dann einfach, ja, du bist aus Europa, geh weg. Im Zweifelsfall. Macht.
Ja, das Ding ist ja quasi trotzdem sind, ja, also es ist ja ein Service auch.
Ja, gut, stimmt.
Ja, also die Daten werden ja auch von europäischen Firmen aufgezeichnet. Deswegen weiß ich nicht, wie das da aussieht. Ich glaube nicht, dass es so richtig rechtlich okay ist. Ist natürlich ein guter Service und alles, kann man ja, braucht man ja nicht drüber zu streiten, aber quasi allein, also die Speicherung von Usernamen, E-Mail-Adressen und Passwort-Hashes zu den Domains, wo du angemeldet bist, ist ja, sagt ja relativ viel über dich aus. So.
Ja.
Das naja. In den USA ist wohl cool oder so. Wer weiß schon so genau. Wahrscheinlich sucht er deswegen auch jemanden, weil die ganze Zeit diese GDPR-Leute auf den Sack gehen. Kann ja schon sein. Okay.
Wird's gewesen sein. Okay, werden wir sehen, wer das Ding demnächst übernimmt, betreibt und dann können wir
Diskussionen. Wir können ja einmal raten, wer es kauft. Ich glaube Facebook.
Oracle.
So, oh, wir können diese ganzen tollen Daten noch gebrauchen, können wir Werbung schicken.
Wir können ja sagen, Oracle kauft es, weil es ist ja eine große Datenbank.
Ich würde sagen McAfee, weil er mal endlich wieder ein ordentliches Passwort haben will.
John McAfee, das ist nice. Und dann nutzt er die ganzen Passwörter, um sich irgendwelche Leute einzuloggen. Also lololol.
Mehr Drogen und Waffen und so zu kaufen.
Was ist mit Kim Schmitz?
Ja, Kim Jong-un. Ach nee, das war der andere.
Nee, der Mr. Mega-Upload.
Nicht Kim Jong-un. Nee.
Ich glaube, der hat bei Mega-Upload schon genügend Passwörter, oder?
Könnte noch mehr Passwörter gebrauchen.
Außerdem werden alle Leaks ja sowieso über seinen Service geteilt.
Das stimmt, der hat die auch.
Der hat die auch, ja.
Na ja, gut. Wir können es noch gebrauchen.
Es wird irgendjemand kaufen, den man nicht kennt, glaube ich.
Bestimmt so eine Bitcoin-Quatsch-Seite. Die machen dann irgendwie Blockchain drauf auf dein Passwort oder so. Und das ist fertig. Ja. Zack.
Genau, zack, in die Zukunft portiert.
Zack, in die Zukunft mit Blockchain und AI läuft.
Ja. Was habe ich heute gelesen, ob sich Blockchain durchsetzt? Naja, in Star Trek gibt es sie nicht.
Okay, naja, dann nicht.
Killer Argument.
Stimmt.
Ja, dann.
Stimmt. Also von dem her, ja, packt ja, nicht so viel Energie nicht da rein. Gut, kommen wir zu den News.
News. Es ist E3 Time. Die
war, oder? War das eine Spielemesse? Ja, ne?
Ist eine Spielemesse.
Ja.
Die Electronic irgendwas Expo, vermutlich. Wer weiß das schon so genau?
Expo für Messe, ja.
Electronic Entertainment Expo. Darum E3. Weil dreimal E, so in Electronic Entertainment und Expo. Voll gut.
Ja, sehr gut.
Wenn es so die Computerspiele-Messe, glaube ich. Und es hat so ganz viele neue.
Ja, also in Deutschland ist es die Gamescom, aber,
ja, glaub, aber
weltweit gesehen ist es die E3.
Niemand interessiert sich für Deutschland oder so.
Hier der Hersteller von Solitaire, der hat ein neues Spiel rausgebracht.
Super Solitaire.
Flight Simulator.
Flight Simulator oder was ist?
Flight Simulator. Na, es gibt einen neuen Flight Simulator.
Welche Version ist denn 2019?
Also von...
Ich bin da bei dem Version nicht so dabei. Keine Ahnung.
Ist das so ein...
Aber wird 2019 sein, ist ja einfach. Genau. Und das, da habe ich auch viel von gehört, dass die da ziemlich mit eingeheimst haben, weil es wohl extrem mal wieder eine neue Liga im Simulationsbusiness ist.
Also das ist wirklich dieser Original Flight Simulator,
ja.
Dieser Microsoft Flight Simulator.
Ja, genau.
Der schon immer ganz lustig war.
Ja, wo die Leute auch wirklich steil gehen, also dann irgendwie 8 Monitore zu Hause auf dem Schreibtisch
im mit Schreibtisch.
Den Controls dran.
Ja, nice.
Und das ist dann besonders krass oder was? Wie ist es dann?
Ja, krass, realistisch, fotorealistisch, modern.
Krass.
Gleich mal Link zum...
Ich meine, an der Physik hat sich jetzt nicht so viel geändert beim Fliegen, oder? Also,
ja, aber an dem, was du simulieren kannst, hat sich viel geändert.
Ja, und dann, wie es aussieht und...
Kannst du dann irgendwie sagen, du hast jetzt Seitenwinde oder so. Aber das gab es ja bestimmt davor schon. Kannst du irgendwelche Hintergrundstrahlung von Weltall dazu rechnen, deine Simulation?
Ja, aber das letzte Flight Simulator war doch echt lange her.
Mhm, eben, deswegen glaube ich, hat es auch so viel Aufmerksamkeit erregt, weil sie jetzt endlich mal wieder eins rausbekommen haben.
Also ich habe es nicht mitbekommen, wenn du das nicht gesagt hättest. Aber ja.
Ja.
Wann war denn das letzte?
Die Flight Simulator X Steam Edition war 2014, aber ich glaube...
Aber X ist, glaube ich, 2010, oder?
Ja, ich glaube, die Steam Edition war nur so ein bisschen Repackaging und es war nicht wirklich viel. Ja, und das X selber ist dann irgendwie noch älter.
Initial Release ist 2006 gewesen.
Ja, es ist halt schon...
Übrigens, der Flight Simulator, er soll erst nächstes Jahr erscheinen, das mit 2019, der ist jetzt dieses Jahr vorgestellt worden, aber er soll erst nächstes Jahr erscheinen für Xbox und PC.
Ja, das ist hoffentlich 2020.
Und der Killer-Argument ist ja eigentlich, technisch wird er durch Azure Cloud-Technologie unterstützt. Flight Simulator Cloud-Technologie.
But why? Genau. Kann man dann, haben irgendwie Wolken Einfluss auf dein Flugverhalten schon, oder?
Bestimmt.
Kleine Tropfen oder so. Ich hoffe, das wird da reingerechnet.
Ich weiß nicht, vielleicht kann man ja auch einfach so lange so kritische Flüge wie dem von dem MH370 da nachspielen, bis man rausgefunden hat, was da passiert ist.
Hm. Klar, dann brauchst du quasi nur alle anderen Informationen, die gerade zu diesem Zeitpunkt auf der Erde quasi Einfluss gehabt haben, hätten können. Und die Hintergrundstrahlung. Und alle anderen Informationen. Okay, das heißt, das läuft. Flight Simulator X. Oder war es dann auch 10? Nee, X war es da schon, richtig?
Ja, X war das letzte.
Okay. Nicht, dass sie sagen, nee, ist nicht X, ist 10. Aber nee, das kriegen ja nur bestimmte Firmen.
Ja. Dann.
Was haben wir noch?
Borderlands 3?
Borderlands.
Zum Beispiel? Also, wer Borderlands. Ja. Was war es denn? 1? War es eins? Naja, das Original Borderlands und dann gab es Borderlands 2 und dann gab es The Pre-Sequel.
Noch ein paar Spin-Offs, irgendwie das Point-and-Click oder so.
Ja, gut. Die habe ich irgendwie nie gespielt, aber die anderen habe ich gespielt und jetzt kommt dann irgendwann das 3 raus.
Mhm.
Ich da mal schauen.
Mhm. Okay, ich glaube, es wird witzig.
Ja, ist immer witzig gewesen. Also es ist halt immer lustige Stories, lustige und Charaktere.
Loot. So genau. Viel Loot.
Genau. Und ich habe schon, die haben ja auch so eine Preview schon gemacht, also es haben schon Leute gespielt. Oder
die haben gesagt, das ist witzig.
Ja, und die haben gesagt, irgendwie so Spielmechanik und so.
Jetzt kannst du Leute abknallen, fertig.
Genau, also läuft. Ist halt irgendwie auch nicht so super kompliziert. Genau. Ist bestimmt wieder lustig so. Vor allem zu zweit, zu dritt.
Zu viert.
Zu spielen.
Perfekt, genau. Wenn ihr quasi eure Vergangenheit mal zerstört haben wollt, dann könnt ihr euch das neue Commander Keen reinziehen, was jetzt vorgestellt wurde. Commander Keen kennt bestimmt Leute noch. Ingo?
Ja.
Nö.
Ja.
ja, du musst nur die Alten fragen, genau.
Ja, Ingo, du bist alt, du kannst jetzt auch Commander Keen. Markus, du bist auch alt genug, um Commander Keen zu kennen.
Oh ja.
Siehst du, zack. Und jetzt gibt's leider ein Remake davon, was deine tolle, glorreiche Vergangenheit, schöne Zeit zerstört, indem sie es geremaked haben. von Bethesda, aber wird trotzdem
ja, gut. Bist du sicher, dass es nicht gut ist? Also ich meine, man kann auch sagen, also ich meine, hier Monkey Island haben sie schön in die neue Zeit gebracht zum Beispiel. Das, also das, also die Special Edition oder Remaked haben, das sah hinterher wirklich gut aus. Also wenn man es nur vorsichtig anfasst, kann man das auch gut machen. Hast du schon gespielt? Nee.
Nee, aber ich habe den Trailer gesehen, das sah schon echt hammernervig aus.
Okay, na gut. Dann da guckt man sich vielleicht auch einfach gar nicht an und sagt, erinnert sich einfach an die schönen Dinge. Und
das, denke ich, ist das Bessere.
Das kann ja dann hier unser Nesthäkchen sozusagen spielen und uns sagen, was gut ist.
Ob er es witzig fand.
Ob ich das gut finde.
Ja, genau. Der kann ja dann, weil er das Original nicht kennt, sozusagen völlig unbefleckt an die Sache rangehen. Also ein eindeutiger Befehl, sich das anspielen zu müssen, lassen, gucken, Dingsen tun, machen.
Ja, also okay, ich wusste, dass Commander Keen eine Storyline hatte.
Ich habe mir,
muss ich sagen.
Ja. Ich habe mir gerade in den Trailer angeschaut, also ich weiß auch nicht, so hype sieht das jetzt nicht aus.
Doch, Brandhals.
Gibt da, glaube ich.
Muss auf jeden Fall ausprobieren, ist bestimmt das neue,
gibt da,
besser als Borderlands.
Gibt dann, glaube ich, ein paar andere Spiele, ja, Borderlands zum Beispiel, was ich vorher spielen würde oder werde, oder Flight Simulator. Oder?
Echt, du wirst Flight Simulator noch vor Commander Keen spielen?
Ich glaube schon, ja. Oh, also so, gut. Zumindest von meinem sehr limitierten, ich habe mir jetzt gerade irgendwie 30 Sekunden von ihrem Video da angeschaut. Eindruck.
Fandest du dich nicht?
Ist mich nicht überzeugt. Nein.
Naja.
Was man auch spielen kann, was ich auch vorher spielen würde, bevor ich hier Commander Keen spielen würde, was zwar nicht an der E3 vorgestellt wurde, aber halt jetzt auch so in die Richtung so Computerspiele geht, ist Trover Saves the Universe. Das ist mit von und mit Justin Roiland, der
nicht Justin Bieber,
nee, Justin Roiland, der Mr.
Anderson.
Nee. Rick and Morty.
Ah,
das,
okay,
die, alles klar. Der ist Rick und Morty, die Stimmen und halt Co-Creator von Rick und Morty. Und sie haben halt ein Spiel gemacht und ist sehr angelehnt an das Rick and Morty Universe und an seinen Humor.
Das würdest du wahrscheinlich dann auch vor Commander Keen spielen, oder?
Ja, definitiv. Also da ich nicht vorhatte, das selber zu spielen, habe ich mir Let's Play?
Du hast ja einen Sklaven gesucht, der das jetzt für dich zu Ende spielen
muss. Korrekt. Ich habe mir jemanden gesucht, der das spielt und habe mir das einfach angeschaut. Und das ist halt vom Dialog her und sehr lustig. Es hat sehr interessante Spielmechaniken. Man ist halt
ist
so...
Ist es denn Koop?
Nee. Nee, es Singleplayer. Es kommt zwar irgendwie bald ein Free DLC, aber ich denke nicht, dass es Coop, dass sie Coop danach rüsten. Also ich sehe aktuell irgendwie nicht, was man da groß Coop machen kann. Und es ist auch eher so ein Spiel, was man halt wegen den Dialogen spielt.
Okay.
Weil, ja, halt lustige Charaktere.
Das sieht schon echt aus wie Rick and Morty. Also
es genau, es ist schon sehr, ja. Und wirklich so ein paar coole Ideen. Und eben die Spielmechanik ist halt auch sehr, sehr unique. Also man ist halt so eine Person, die ein Gamepad hat und steuert dann im Prinzip die Spielfigur.
Ich glaube, man muss es ausprobieren.
Ja, muss es sich vielleicht anschauen oder ausprobieren. Auf jeden Fall.
Okay, sehr cool.
Sieht sehr, sehr cool aus. Aber eben, da ich keine Zeit habe, selber zu spielen, habe ich das spielen lassen für mich.
Okay. Das ist ja auch gut. Auch in Ordnung. Von wem hast du es dir vorspielen lassen? Was gibt es da für Leute, die gespielt haben?
Wer hat das gespielt? Wie heißt er denn? Heißt er? Jericho, glaube ich, oder so?
Keine Ahnung.
Ja,
gibt's auf jeden Fall mehr als eine Person,
ja,
die so Online-Spiele spielt.
Kann mal
schauen. Mach's einfach dazu, genau.
Ja, ich werde das
mal. Was haben wir denn noch so?
Hm?
Was haben wir denn noch so für Themen?
Ah, Themen. Hm.
Fedora. Was?
Ha.
Ingo.
Das von mir.
Was habe ich mit Fedora zu tun?
Keine Ahnung.
Ja, also echt jetzt.
Keine Ahnung, Fedora halt so ein Linux.
Genau.
Free ja. Software, Open Source.
Ja, die machen halt auch BSD-Menschen.
Die machen auch Python. Okay, erzähl mir.
Die machen auch Python, genau. Und zwar machen die aktuell noch sehr viel so Python 3.7. Und mit dem nächsten Release wollen sie halt auf 3.8 gehen und das ist so eine Übersichtsseite, was irgendwie gemacht wird. Was irgendwie, müssen ja alle Pakete gerebuildet werden und so und
ja, und?
Ja, aber das ist
cool. Also bei Nix Packages wird quasi jeden Tag alle Pakete neu gebaut und sich dann irgendwas in der Toolchain ganz unten geändert hat und dann wird einfach alles immer wieder neu gebaut, aber das ist jetzt nicht so ein Riesenschmerz. Ich weiß nicht, ob es für andere Leute ein größeres Problem ist.
Das klingt schon eher so, dass sie da
dann Schmerz schon mit haben.
Schon ein bisschen, immer ein bisschen Schmerz haben, hier Dinge zu updaten.
Mhm.
Und umso cooler ist, dass halt irgendwie trotzdem passiert.
Okay. Was kann 3.8 jetzt, das Superkiller-Feature?
Von Python 3.8?
Ja.
Schneller, höher, weiter?
Ha, nee, das muss irgendwas Cooles sein. Changes.
What's
bestimmt
new?
Irgendwie, dass sie...
Ach, dieses... Der Zuweisungsoperator-Ding sieht doppelt
so,
gleich.
Der, wie ist das? Nee, dieses Wassertier.
Walrus-Operator.
Walrus-Operator, genau.
Der Walrus-Operator, ja, genau.
Aber das war's ja. Positional Parameters.
Ja, irgendwie.
Naja. Okay.
Ja.
Ah, da gibt's for quick and easy debugging. Da gibt's irgendwie ein ist gleich für Expressions in F-Strings und dann kann man da irgendwie die da rauskrebeln.
Kann man Dinge ausrechnen.
Okay, ich sehe schon, wie wir keine Ahnung haben einfach.
Ja, ja, irgend so Kleinkram. Naja, ich fand's nur gut, dass das irgendwie da mit dem nächsten Release vermutlich einfach 3.8, also in Fedora 31 dann einfach 3.8 Standard ist und ja.
Okay.
Finde ich eine gute Sache.
So.
Dann
kommen wir zum Intel-Nook.
Genau, weniger gut. Wenn ihr einen von 29 Intel-Nook-Typen habt, dann solltet ihr vielleicht BIOS updaten, weil
BIOS-Updates sind eh immer gut.
Genau, BIOS-Updates könnt ihr sowieso einfach mal machen. Sowieso immer gut, weil sind wir mal ehrlich, wann habt ihr das letzte BIOS-Update gemacht? Auf eurem Laptop, auf eurem Intel Nook, auf eurem Mainboard?
Vorgestern.
Vorgestern. Ja.
Wenn mich nicht daran erinnern, muss ich sagen.
Genau. Bei den meisten Leute ist es halt so, I don't know.
Ja.
Ja, ich weiß. Aber mir war es zufällig vorgestern.
Ja, ich.
Was ist denn das mit diesem, mit dem Nook? Was ist denn da genau ein Arsch? Irgendeine Management-Schnittstelle oder wie? Was ist denn das Problem dort? Weil BIOS ist ja jetzt schon relativ tief und das muss ja dann auch irgendwie.
Irgendwie, ich habe mir die Mitteilung nicht genau angesehen, aber das, man kann sie wohl dossen damit von außen. Und eventuell sogar sich höhere Nutzerrechte verschaffen, das heißt irgendwie, es wäre halt so ein bisschen unpraktisch. Es klingt, sie haben sie auch als High Grade, das ist irgendwie schon so, sollte man
insufficient
vielleicht
insufficient Session Validation in System Software of Intel Nook Kit.
Ja, es hat so ein bisschen
out of bounds read. Insufficient Input Validation in System Software. Hört sich auf jeden Fall nicht gut an.
Ja, hört sich.
Aber wie kommt man da auf diese System-Firmware denn überhaupt hin?
Ich dann tippe auf Netzwerk.
Hier steht via Local Access. Überall via Local Access. Das heißt wahrscheinlich über irgendwelche PCI-Magic oder so. Ja gut, das heißt, man muss updaten.
Oder vielleicht auch, wenn du halt unprivilegierte Software bist, die auf dem
das wäre natürlich auch blöd.
Computer läuft und davon gibt es dann schon so die eine oder andere. Okay. Tja, auf jeden Fall ist Zeit, wieder mal ein BIOS zu updaten. Macht auch Spaß.
Genau. Nook, BIOS patchen, das nächste, was haben wir da noch? Exim patchen.
Oh ja,
ist da schon wieder irgendwas kaputt gegangen. Ich hoffe, ihr habt alle eure Exims gepatcht, weil ansonsten
werdet ihr gehackt. Nee, benutzt man nicht, aber gut.
Ja. Was?
Ja, ich benutze Postfix, kein Exim, von dem her. Aber ja, wer ein Exim hat, der sollte das, und das noch nicht gemacht hat, also dringend, ne? Also
dringend. Es gibt nämlich schon Code im Umlauf, der irgendwelche Computer ownt im Netzwerk, im Internetwerk.
Ja. Das ist nicht so, nicht so lustig. Und so eine Standard-Debian-Installation benutzt, glaube ich, immer noch ein Exim, ne? Also.
Ist ja auch okay, wenn der richtig abgesichert ist und seit Februar 2019 gepatcht wurde. Weil so lange gibt es schon den Patch, aber es ist halt mit vielen Computern so. Ach naja, updaten kann man ja auch ein bisschen vor sich herschieben. Und dann, oh shit, jetzt werden alle Leute gehackt.
Dieses Debian muss man ja auch nicht updaten, oder?
Nee, Debian ist ja auch fertig.
Apropos, es kommt demnächst die neue Debian-Version. Ich glaube, was habe ich gesehen? 6. Juli oder sowas kommt Basta raus.
Krass.
Ja, also da sind wir quasi wieder 2 Jahre rum.
Ach du Scheiße, schon wir sind wieder 2 Jahre älter geworden.
Ja.
Zeit vergeht. Genau.
Das geht echt.
Gerade hat man sich noch an, was, Stretch gewöhnt, jetzt schon wieder Basta.
Basta! Und das ist es dann aber auch, oder? Dann
ja,
ist Basta.
Ich glaube auch. Weiter geht's nicht.
Nee, und es gibt immer noch ganz viele, die irgendwie noch auf Jesse sind und
ja,
auf Wisi und.
Deswegen muss man mal schauen, zwischen welcher und welcher Version das quasi nicht betreffend ist. Das ist
immer ein bisschen traurig, wenn man sich auf eine Box einloggt und da ist dann noch ein Wisi drauf oder so und denkt sich so, ja.
Okay, toll. Kann ich leider direkt wegwerfen.
Ich habe leider auch noch ein paar Jessys am Laufen. Das ist nicht so lustig. Also es werden immer weniger, aber es
updaten.
Sind auch welche da.
Updaten.
Ja, das ist manchmal nicht so einfach.
Sagst du so? Hast du Angst vorm Sys-Upgrade oder was?
Ja, ganz doll Angst.
Tja, das ist natürlich
blöd. Also ich nicht, aber Leute, die da irgendwie alten PHP-Code laufen lassen, haben Angst.
Tja, das läuft leider nicht mit der PHP-Version nach 5 Versionen.
Ja, genau. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Eigentlich sollte man es machen und sagen, Leute, tut mir leid, geht halt nicht anders. Dann lasst es halt mit dem Internet. Aber so ist man ja dann auch wieder nicht. Ne?
Das aber mit nichts könntest du dieses Problem für die Leute lösen.
Mm. Du meinst, alten PHP-Code betreiben ist überhaupt
alter
eine gute
PHP-Code
Idee?
Alter PHP-Code und altes PHP-Binaries betreiben.
Nee, also dann kann ich
ja, aber du hast ja das Problem
machen.
Jetzt schon gerade.
Ja.
Und du sagst, es geht nicht weg, dann musst du es anders lösen.
Nee, es geht ja
auch kannst nicht weg. Kannst es wegdockern. Du kannst aber einen Docker-Container mit dem alten Shit machen und den da Zeug da drunter.
Genau. Ich habe da noch einen Docker in Berlin oder so, ne? Hm.
Klar, da ist alles weggedockert.
Alles wegdockern. Gut. Ja, machen wir so.
Was haben wir da jetzt hier? Warte.
So,
RAM-Patchen.
Ja.
Ist dein RAM? Nee, warte erstmal.
Wie patcht man jetzt seinen RAM?
Warte, hier.
Mit dem RAM.
Also Wim-Patchen erstmal. So, hier. Erstmal den Wim-Patch.
Jetzt hast du nur die Hälfte hochkopiert.
Ja, ich bin ja schon dabei.
Unglaublich.
Wim-Patchen, RAM-Patchen.
So, erst Wim-Patchen und danach. Wichtig. Jetzt erstmal eins nach dem anderen.
Also Wim-Patchen mehr.
Okay, also, wenn du Wim benutzt, dann kennst du das ja, oder kennt einige Leute.
Ingo ist schon Feature. Raus.
Ja, genau.
Also, wenn du Nano benutzt.
La, 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 la.
Also, wenn du Nano benutzt, dann hast du ja keine Möglichkeit zu sagen, was für eine Syntax-Highlighting das jetzt gerade sein soll. Und dein Nano entscheidet sich halt für irgendwas. Bei Vim hast du da die Möglichkeit, verschiedene Sachen einzustellen, via Mode-Line. Da kannst du zum Beispiel sagen, übrigens, in dieser File sind alles Tabs, echte Tabs. Oder in dieser File sind Spaces mit 2 Space eingerückt oder so. Und wenn man dann Tab drückt, dann macht er das Richtige. Das kann man in dieser Mode-Line einstellen. Zusätzlich kann man da aber auch unglücklicherweise jetzt Code ausführen. Das hat jemand quasi ein Proof of Concept gemacht, wo du via Modeline, also wenn du die da in einer Textfile drin hast, dann wird dort der Code ausgeführt, der da drin steht. Und das ist natürlich nicht so praktisch. weil dann, wenn du eine File aufmachst von jemand anders und da ist dann diese Mode-Line gesetzt, dann wirst du geowned. Ja. Yeah. Und deswegen muss man leider sein Vim bzw. Neo-Vim updaten. Ja.
Ja, beziehungsweise wenn man ihn nicht updaten kann, muss man halt das einfach ausschalten. Und da gibt es so ein Proof of Concept, der halt diese Lücke ausnutzt und wenn man verwundbar ist, diese Lücke dann dazu benutzt, um das zu disablen.
Das ist nice. Aber ich finde Modeline ja schon cool eigentlich. Ich finde es cooler, einfach zu patchen.
Ja, also, ja. Auf den meisten Systemen schon, wenn man irgendwie auf so Krepel-System ist das ja manchmal
Debian,
ja, Jessen. Genau. Debian Allstable, da musst du dann dein Vim irgendwie selber bauen zum Patchen oder so.
Ich glaube, der kann auch gar keine Modelines, oder? Das ist wahrscheinlich so alt.
Vermutlich nicht. Dann kannst du das vielleicht auch einfach disablen. Aber ja, also wenn du den mehr brauchst, als irgendwie nur mal einen Config-File zu bearbeiten, dann finde ich das auch ein cooles Feature.
Okay, ja. Genau, Patchen und RAM-Patchen, genau. Ja. Du musst jetzt leider den RAM-Patchen.
Ja, wie
macht der ist auch mit kaputt gegangen.
Lötet man da Sachen kaputt oder ran? Oder
klar,
oder?
Du ziehst den RAM raus, legst ihn in den Schrank, fertig.
Und steck neuen RAM rein oder lass weniger RAM drin?
Rauslassen.
Einfach kein RAM.
Den kompletten RAM.
Ja.
Ja, und dann einfach RAM runterladen und dann hast du das Problem nicht mehr.
Wo lade ich den runter?
Bei downloadmoreram.com.
Downloadmoreram.
Okay. Warte, ram.com, warte hier, ich verlinke das mal, da kannst du dann deinen neuen RAM runterladen. Wichtig ist vorher den RAM rausnehmen.
Muss ich den ausdrucken dann, oder?
Nein, du kannst ihn direkt runterladen. Okay. Das ist überhaupt kein Problem.
Okay, super.
Warte,
da bin ich fertig. Da habe ich gepatcht einen RAM.
Ja.
Woher sehe ich denn, dass der gepatcht ist?
Den RAM rausziehen vorher.
Welche Version vom gepatchten RAM brauche ich denn so?
12.
Version 12.
Ja.
Okay.
Und ist wichtig, der denn langsamer oder schneller? Wenn du 12 und höher ist, dann kein Problem.
Ja, okay.
Was ist also, denn kaputt folgendes gegangen? Jetzt hier. Jetzt haben wir so viel Quatsch geredet. Es gibt einen neuen Angriff nach Rowhammer. Das war ja vor, weiß nicht wie vielen Jahren, wo jemand gezeigt hat, dass man Bits flippen kann in deinem RAM an bestimmten Stellen und damit dann Code Execution quasi forcieren kann. Und das Ganze ist halt ein Physik, also quasi basiert darauf, wie dein RAM funktioniert und dass du da verschiedene Bereiche hast und da gibt es quasi diese blöde Elektronik, die dann da gegebenenfalls Probleme machen kann. Und basierend auf dem Angriff gibt es jetzt RAM Bleed. Das ist ein Angriff, der nicht nur Bits flippen kann, sondern er kann auch noch den Inhalt von Bits bzw. Bytes in deinem RAM auslesen. Angelehnt an Heartbleed, deswegen ist ja auch der Name. Wichtig sind Namen, das haben wir gelernt. Namen sind, ja. Da würde ich jetzt quasi schon mal einen Stern für geben. RAMbleed, genau, sorgt dafür, dass du dann mit diesem Angriff halt irgendwelchen Speicher auslesen kannst, zum Beispiel irgendein RSA-Key oder irgendwelche Passwörter, die in deinem Speicher stehen. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Wichtig ist zu verstehen, das funktioniert nur, wenn der Rowhammer-Angriff auch erfolgreich ist, wenn man den quasi ausnutzen kann, weil der darauf basiert. Genau, und helfen tut dir da auch blöderweise nur bedingt ECC-RAM, also quasi dieser geschützte RAM eigentlich.
Ja, der so ein bisschen merkt, ne, wenn irgendwo ein Bit flippt.
Genau, aber du kannst es halt so einrichten, dass du den mitflippst. Okay. Und das ist dann natürlich doof. Und Lösung ist, einfach jetzt hier auf Download More RAM gehen und genau, den neuen RAM runterladen.
Aha.
Und jetzt dann haben echt? Wir das. Dann ist, ja, nee. Nee, du bist gefickt, einfach. Also,
es gibt keine Lösung, oder?
Nee, das ist ein Riesenproblem für diese ganzen Cloud-Provider natürlich auch. Also, das ist halt schon echt eine doofe Sache jetzt.
Die nehmen einfach virtuellen RAM oder Cloud-RAM.
Ja, Cloud RAM. Die nehmen von dieser einen Seite halt den RAM dann. Hm. Kannst du 32 GB runterladen.
Das ist echt wenig.
Ja, ich weiß, sie ist schon ein bisschen älter, aber da gibt's, vielleicht kann man da jetzt mal Kontakt machen. hier, info mach at download more RAM. Genau,
need
da
more RAM.
Need more RAM, please. Give me more RAM. Give
okay,
more
warte, RAM. Ich schreib da mal direkt hin.
Ja. Sag mal, es ist too few RAM.
Sagen, wir sind hier ein Podcast mit 3 Hörern und wir fordern mehr RAM.
Need to download.
Gar nicht.
More RAM. Ja. More Gigabytes RAM. RAM. Hi. Ihr macht schon mal weiter.
Gut, wir gehen also weiter zu matrix.org. Ist eine 1.0er-Version rausgekommen, habe ich gelesen irgendwo, ne?
Ja, richtig. Die haben sich dazu entschieden, jetzt auf 1.0 zu gehen. Und zusammen mit diesem, ich sag mal, nachrichtenträchtigen Schritt, eine Foundation zu gründen, um die Weiterentwicklung von Matrix weiter voranzubringen, und zwar im Sinne einer neutralen, gemeinnützigen Instanz, die dem Matrix-Ökosystem insgesamt gut tut und es davor bewahrt, von irgendwem in die falsche Richtung gepusht zu werden. Ja, was ist Matrix? Matrix ist ein Chat-Server. Also eigentlich, Matrix ist erstmal ein Chat-Protokoll, ein Kommunikationsprotokoll für Echtzeitkommunikation. Und das Matrix-Projekt entwirft und pflegt neben diesem Kommunikationsprotokoll eben auch die Referenzimplementierung. Und ist jetzt stolz, dass sie 1.0 erreicht haben, betonen aber, dass sie damit nicht die Auffassung vertreten, dass getan ist, was sie gerne getan hätten, sondern es ist einfach in einem Zustand, in dem sie es für benutzbar halten und hoffen, dass sie jetzt mehr Nutzer finden. Genau, die Referenzimplementierung heißt Synapse.
Riot oder so ist doch auch noch eine, ne?
Ja, ist eine Implementierung, genau. Aber Synapse ist die. Okay. Das, ja, genau. Und Matrix, ich habe das vor längerer Zeit auch mal angeguckt, das sah sehr schick aus. Das ist definitiv, wenn man so nach Chat-Kommunikationstools sucht, ist es einen Blick wert.
Ja, kann man sich auch sein eigenes Zeug aufsetzen, wenn man will.
Mhm.
Und loslegen sozusagen.
Genau, und Objekt aus der Open-Source-Szene, was Matrix ins Gespräch gebracht hat, war KDE, weil sie eben auf Matrix anstatt von ICE, weil weiter auf IRC zu setzen, auf Matrix gewechselt sind. Ja.
Eine gute Sache sozusagen, ja. Nö, also ich meine, Foundation, wenn da die entsprechenden Leute dann drin sind, die Community vorantreiben, und ja, kann das gut funktionieren. Also ja, LibreOffice Foundation fällt mir jetzt zum Beispiel ein, wo das ja alles sehr gut klappt. Also das kann durchaus der richtige Schritt sein, um so ein Projekt nochmal zu pushen. Wenn man denn, aber auch da sind finanzielle Mittel einfach nötig. Also da ist man dann wieder so ein bisschen auf Spenden und sowas angewiesen. Weil, ja, irgendwo. Ja,
das ist halt immer die Krux. Man braucht erstmal die Leute, und dann müssen die Leute auch noch ein bisschen Manövriermasse haben, um was bewegen zu können.
Ja. Also ich weiß jetzt nicht, was es für eine Art Foundation ist, aber wenn man in Deutschland eine gründet, muss man ja auch so ein Stiftungskapital haben zum Beispiel. Das kannst du gar nicht erst anfangen. Ja, also da gibt es ja einige rechtliche Regelungen. Ist ja schon so, ja, so ähnlich wie ein Verein gründen, bloß noch ein bisschen schwieriger. Also zumindest, wenn man jetzt deutsche Maßstäbe ansetzt, wie das in anderen Rechtssystemen ist, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber finde ich gut. Matrix 1.0. Also wer es sich noch nicht angeschaut hat, dann mal reingucken sozusagen. Abgeschlossen. Du hast den ganzen Rabe runtergeladen aus dem ganzen Internet.
Ja, ich habe hier, vorbereitet, und zwar, also, hi, I'm part of a podcasting team about technology and open source software called Binärgewitter in Klammern krepe.us. We discussed your service and think it's a great way to mitigate RoHAM and RAM bleed attacks by downloading virtual RAM. However, we think 20 GB of RAM is not enough in 2019. Please make a server size RAM download for up to 512 GB available. Cheers, Felix.
Ich glaube, es ist okay, oder? Ja, perfekt. Schick mal ab. In der nächsten Woche lösen wir dann auf, ob sie sich darüber gefreut haben und ob sie überhaupt reagiert haben.
Ja.
Finden wir gut. Gut.
Sehr gut.
Dann Oak Tree Capital. What?
Ich weiß nicht.
Hat das da reingedingt?
Der Link war vorher bei Matrix drin und ich denke, es
Ich war's, ich hab's verkackt.
Geht nicht um Matrix und jetzt habe ich den Link mal gefixt und den mal runtergenommen.
Ja,
Oak Tree. Was ist Oak Tree? Was ist ein Oak Tree?
This time is different.
Ja. Ja. Warum die, warum?
Wer hat das gelesen? Hat das jemand gelesen?
Was ist ein Oak Tree Capital?
Oak Tree Capital ist,
Ja, das kommt davon, wenn man keine Farben hat, ja. Das ist einfach immer alles scheiße. Keiner weiß irgendwas.
Okay. Oak Tree Capital ist ein Beratungsunternehmen für Kapitalanlagen.
Okay,
nice. Und ich wollte den Link da eigentlich gar nicht reinschmeißen, aber egal.
Hättest du auch einfach lügen können, sagen können, jetzt mal jemand anders. Ja. Farben weiß man ja nicht mehr. Ja.
Alles ganz klar.
Die verlöschen und werden drüber rausgegangen.
Also auf Kapitalmarktdeutsch nennt sich das Global Asset Management Firmen.
Hört sich auch sehr nicht deutsch an.
Und ja, diese ganze Kapitalmarktgeschichte ist halt schon ganz schön von der Wall Street gesteuert. Ne? Dann ist das kein Wunder, dass die alle sich den Namen geben und dem hinterherrennen. Oaktree, dem Namen nach, sie behaupten aber, dass sie so nachhaltiges Investment fördern und so. Und das Ding ist interessant zu lesen, weil da jemand hergeht und sagt, ja, das ist ja alles ganz schön und gut, dass wir die Finanzkrise überstanden haben. Aber wenn man sich so die Entwicklungen anguckt, die globalen, ist diesmal alles anders als vorher und es sieht gerade nicht so aus, als wenn es wirklich besser wird. Und er referenziert da drin auch nochmal so ein Paper, was in den 80ern geschrieben wurde, wo auch This Time It's Different. Und mir hat das, ich habe es noch nicht ganz gelesen, deswegen wollte ich es auch nicht reinmachen, aber das, was ich bisher gelesen habe, hat auf mich einen Eindruck gemacht, als wenn es mal eine interessante Quelle ist, um mal so eine andere Sichtweise auf das zu bekommen, was in unserer globalen Wirtschaft los ist und wohin es sich auswachsen könnte. Und zwar abseits von diesen Mainstream-Medien, die in der Regel einfach nur von den nächsten Quartalszahlen getrieben sind. Und heute ist SAP gut gehandelt worden und besonders toll. Und so dieses Gesamtbild nie aufzeichnen. Und da finde ich so ein Paper sehr...
Mhm. Gibt es da ein TLDR? Weil das sind ja schon voll viele Seiten.
Kann ich dir bis jetzt nicht geben, weil ich, wie gesagt, noch nicht durch bin.
Oh, das ist doof. Na gut, sonst kann ich immer das haben.
Was ist mit den anderen Sachen, die da stehen? Sollten die auch da nicht hin? Oder?
Doch, die sollen bestimmt hin.
Ich frage ja nur.
Techstream, das ist mein Pick. Was war? Oh nein.
Sind wir jetzt bei Picks oder was? Habt ihr das irgendwie?
Ach so, weiß ich, ist es ein Pick?
Ja, dann packst du Picks und das andere vermutlich auch, ne?
Ja, okay.
Kann schon sein, ja.
Ich weiß nicht, was ich da reingeschrieben habe. Nicht-News, die alle erfreuen wird. Microsoft Edge kommt demnächst auf Linux.
Ah, Gott sei Dank.
Und da haben wir alle drauf gewartet. Nicht, aber ja.
Aber jetzt ist da. Nee, ist noch nicht da.
Das ist nur die logische Konsequenz von dem, was du neulich postuliert hast, Ingo. Microsoft macht jetzt immer mehr Linux, weil sie erkannt haben, dass wenn sie nicht Linux werden, sie weg vom Fenster sind. Und wenn sie Linux werden, müssen sie auch dafür sorgen, dass ihr Browser auf Linux läuft.
Das stimmt.
Kommt dann auch demnächst DirectX oder wie heißt das auf Linux? Damit alle Spiele gehen?
Ja, also mit Wine gibt es DirectX ja schon auf Linux.
Ja, aber das ist ja nur über irgendwelche Schummelsachen. Ich will das ja schon nativ haben, so richtig.
Du redest von Microsoft. Hm. Ich finde, da ist irgendwelche Schummelsachen passt schon ganz gut. Was?
Schummelsachen? Ist denn Wein oder was?
Ja.
Achso.
Lass uns mal alle eine Runde weinen. Okay, nee, also Microsoft Edge kommt auf Linux. Yay.
Sagt irgendwie im Internet, das ist ja,
ja
das
sagt
Ding.
Okay, also yay, weiter. Oder?
Nein, pass auf, nein, jetzt wichtig.
Ja.
Es macht auch total viel Sinn, weil der Microsoft Edge Browser ist eigentlich nur noch ein Chrome. Und dann das ist ja klar, dass der da auch irgendwann mal auf Linux wieder läuft, nachdem sie quasi ihre ganzen Krepel gebackportet haben.
Aber das macht immer noch keinen Sinn. Wir brauchen kein Edge auf Linux.
Was?
Ich meine, niemand braucht Edge, aber Edge auf Linux brauchen wir erst recht nicht.
Seht das wie so eine Tech-Demo einfach.
Genau.
Das sagst du, aber die ganzen Business Enterprise Customers, die
genau, wenn da dein Java Application Plugin drin läuft,
das ist korrekt. Die
wollen Microsoft Edge, die wollen den IE6 auf Linux haben.
Aber den kannst du schon mit Wine haben, das ist ja überhaupt kein Problem.
So, okay, gut. Weiter, next, oder?
Was?
Moment, und jetzt?
Ja, was willst du denn da jetzt drüber labern? Also, jetzt mal ehrlich.
Ingo, hast du schon wieder...
Hier, doch.
Aggro. Also, bei so einem News wäre ich echt aggro.
Was denn? Weil du es nicht haben willst? Weil das so eine tolle Sache ist und dann alle endlich auf Edge umsteigen?
Ja. Klar.
Passend dazu, scheiße, die News hätte dazugehört eigentlich. Ihr habt das natürlich verkackt hier.
Ja, komm, dann machen wir gleich.
Warte.
Genau, aber hier jetzt noch. Da dieses Microsoft Edge ja so ein Chrome ist, muss man Chrome patchen.
Muss man Chrome patchen, ja, okay.
Genau, gibt's auch eine Sicherheitslücke.
Ah, wir hätten das da oben wieder zusammengesortieren müssen. Ich wollte eigentlich alle Patchen-Sachen untereinander geschrieben, aber ich habe es nicht hinbekommen, so wie es aussieht. Das ist wegen den Farben, ja? Ich sehe nie durch, es sieht alles fucking gleich aus. Und dann ist doch dieses Arschgrün, ja? Arschgrün mit irgendwie Rot oder so zusammen. Und man findet nichts mehr, ist alles verloren. Das ist alles nur, weil die nicht unser Feature gebaut haben, weil wir nicht dafür bezahlt haben.
Tja,
du hast so eine schöne...
aufs RTT-Piratenpad gehen.
Wir könnten nee,
können
auch
wir nicht mehr.
Wir können das auch einfach mal kurz implementieren.
Ja, mach mal. Okay, alles klar, cool. Während der Sendung.
Aber okay.
Ich habe auch was geschafft während der
Felix,
Sendung.
Felix, es ist wegen der Farben.
Wegen dem Farben.
wegen der Farben.
Wie heißt der Musiktyp? Heißt er nicht irgendwie alle Farben?
Ja, wegen alle Farben ist es.
Wegen
dem Typen,
wegen die alle
bei
Farben?
Der das nicht gebaut hat.
Der alle Farben. Kennt
wegen
ihr den
der alle Farben? Ja, ist gut.
Es kommt drauf an, ob man die Farben oder das Farben oder...
Ne, alle Farben.
Das ist wie die Partei. Die Partei.
Das ist nicht der, die das ist. Alle.
Ja.
alle Farben, die alle Farben, das alle
nicht
Farben.
Nicht der, die das. Alle. Irgendwie, das hatten wir gerade geklärt.
Nee.
Superlativ nicht. Ist es. Nicht alle okay, also. Farben.
Ja. Alles Farben.
Alles Farben.
Nicht... Ja, du bist raus.
Okay.
Ich installiere gleich Chrome auf deinem Linux. Ein Edge, Microsoft Edge. Das hast
Montage,
du
ey.
Ja, und dann sage ich dir, dass
Microsoft ist nicht mehr schlimmer als Hitler.
Das sagt jedenfalls wieder jemand im Internet. Bloomberg hat das gesagt.
Nein,
das können die natürlich schon behaupten, aber das heißt ja erstmal nichts.
Nein, Bloomberg war das nicht. Das sagt der Microsoft Cloud Chief Scott. Ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, das ist bestimmt ein Schotte.
MacDuffeldorf.
Und der hat gesagt, dass eben 2014 konnten sie GitHub noch nicht kaufen, offensichtlich wollten sie es da schon mal. Aber ihnen war wohl bewusst, dass sie das voll vor die Wand setzen würden, weil 2014 alle Open Source dann noch weggelaufen wären, schreiend, weil sie Microsoft als den Antichristen wahrgenommen haben.
Ist ja auch so.
Ja. Und ja, das 2014, so 2018 hat Microsoft 4 Jahre lang so sich extrem der Entwickler-Community angebiedert und war damit erfolgreich. Und jetzt sind alle...
Das war quasi ihr Pre-Sales für GitHub oder was?
Ja. Übrigens, man merkt auf GitHub, dass Microsoft da ist. Ich habe heute in verschiedenen Projekten...
In welchem Azure-Scheiß sieht man da immer?
Ja, das war es nicht mal, sondern ich bekomme jetzt Projektmanagement-Tools auf GitHub angeboten.
Wie angeboten? Werbung oder was?
Nee, du bist in deinem Projekt drin und dann steht da Project Boards for your issues and pull requests. Do you know that GitHub has Project Management Tools? Manage and automate your workflow with a Project Board. Also, bestimmt ist da Microsoft Project dahinter.
Wo siehst du das?
Wenn du auf einem Projekt, wo du Macht hast,
da ich keine
auf die Issues gehst.
Auf die Issues.
MS Project for GitHub.
MS Project for GitHub. Only in Edge Browser. But you
on
can install
Azure
it
Cloud.
Now. But you can install Edge Browser now on your Linux. Das ist der Plan, damit sie endlich MS Project starten können in GitHub.
Genau. Eigentlich wollen sie doch nur Office und Exchange und Project-Lizenzen verkaufen. Das ist doch ihr eigentliches Goal. Scheiß auf Windows, ja. Einfach Office, Project, Exchange, fertig.
Und Microsoft
Outlook.
Windows-Lizenzen, oder?
Nee.
Also ja, ich krieg das nicht bei mir.
Tja, du bist halt kein Project Manager. Also kein
wahrscheinlich haben die direkt gesehen, dass ich dafür nicht bezahle. Das heißt, ich bin nur so ein Spast, der ja, einfach
nur so ein Open Source Spast.
Ja, so ein einfach einer, der immer nur auf dem so ein Freeloader, ja, und der wird nie für irgendwas Geld ausgeben. Aber ja, die sehen da direkt, ah, einer der zahlt. Zahlende Kunden sind immer bessere Kunden.
Hm. Dann passt doch dazu, dass das CERN wenigstens den richtigen Schritt macht und die schmeißen Microsoft jetzt raus, also langfristig natürlich, ganz so schnell wird es nicht gehen, aber das CERN wird in Zukunft irgendwann mal komplett Microsoft-frei sein. Microsoft hat die Lizenzbedingungen mal so ein bisschen angepasst und gesagt, nö, ihr seid jetzt keine nette Organisation mehr, die hier irgendwie alles billig kriegt, und dann das CERN gesagt, ja, okay, dann ist alles uns zu teuer und wir machen es jetzt selber. Finde ich gut.
Hm. Cool. Das finde ich auch in Ordnung. Aber das ist also auch nur, weil es zu teuer geworden ist. Die hatten es da vorher als die El Cheapo Superlizenz für irgendwie ein Zehntel vom Preis bekommen. Und jetzt müssen sie auf einmal Geld dafür bezahlen. Und das wollen die natürlich nicht.
Ja, na, und das CERN hat halt auch die Manpower einfach. Also ich bin ja dann im September dann auch mal da und guck mir das mal an. Aber was ich höre, da sind halt genug Leute, die können das halt stemmen, so eine Sache anzugehen. Von dem her bin ich gespannt, was da rauskommt. Ich bin ja auch im Wissenschaftsbetrieb. Also wenn da interessante Sachen rauskommen, dann werden die eventuell ja auch bei uns eingesetzt. Schauen wir mal. Sind wir mal gespannt. Finde ich gut. Ja, und das ist halt auch ja ein größeres Projekt und kann ja sein, dass das dann wieder nach armer Organisation findet, also insbesondere jetzt hier im Wissenschaftsumfeld. Gucken wir mal. Ich bin gespannt.
Okay, gut, schön.
Dann Sound-Update für dein Elektroauto, wenn dir dein Elektroauto zu leise ist, oder was?
Nee, pass auf, alle Autos brauchen das Sound-Update. Und zwar mit dem 1. Juli. Zum 1. Juli hat ja die EU entschieden, beziehungsweise schon vorher haben sie es natürlich entschieden, dass jedes Auto, Elektroauto, weil die ja sonst viel zu leise sind, brauchen ein System, was quasi
Brummgeräusche macht.
Damit man die Autos merkt, wenn die so leise hinter dir fahren, damit du nicht überfahren wirst.
Ja, klar.
Und das eigentlich Witzige finde ich ja, dass die EU nicht gesagt hat, was sie für Geräusche machen sollen. Das heißt, alle haben sich jetzt einfach irgendwelche Sachen ausgedacht. Zum Beispiel Jaguar macht irgendwelche Spaceship-Geräusche. Die BMW macht Autogeräusche, so ein Dieselgeräusche wahrscheinlich. Und irgendwelche anderen machen Jet Airliner-Feeling. Nissan macht das, ja. Und das.
Aber ihr kennt dieses Video, wo der da mit der Trompete um die Ecke fährt und das klingt so, als wäre das irgendwie ein riesengroßes Auto.
Nee.
Oder Moped oder so. Das müssen wir, glaube ich, auch nochmal verlinken.
Es gibt den einen Moped-Typen, der eine Cowbell an sein Moped gemacht hat. Das fand ich sehr witzig. Wenn er nach links oder rechts abbiegt, dann macht es dieses Cowbell-Geräusch. Und das kann ich mir auch vorstellen für so Elektroautos. Because needs more Cowbell. Passend dazu habe ich hier noch einmal Werbung mitgebracht. Von Dominus. Die E-Scooter haben nämlich diesen Sound schon lange. Diesen Elektro-Sound. Und das ist leider ein Video und man muss sich dann anschauen oder nicht. Aber das ist schon sehr witzig. Ich sage jetzt einfach mal nichts dazu, wie sich das anhört. Perfekt. So. In den Niederlanden. So. Fertig. Perfekt.
Genau, ich habe jetzt auch mal hier dieses Video noch, was ich auch noch linken wollte. So, gut. Okay, dann Mimimi, wer will denn heulen?
Oder warum? Ich habe was zu weinen. Ich habe so viel zu weinen einfach.
Warum?
Ja.
War doch so ein schönes
zwei
Wetter.
Zwei Sachen, der Rest nicht mehr. Ja, schon, aber Technologie ist immer noch scheiße.
Das wird sich auch nicht verbessern.
Wetter ist gut geworden, leider Technologie hat sich nicht geändert in der Zeit. Und zwar, ich hatte gedacht, okay, ich habe hier Logs, DNS-Logs, und ich würde gern quasi wissen, welche Second-Level-Domains so die Leute aufrufen, zusammen mit Top-Level-Domains. Zum Beispiel, wenn du auf www.google.de gehst, dann wird es zu google.de oder mail.google.de wird auch zu google.de. So, so die Idee. Hab ich mir gedacht, voll easy, nehme ich erst ein zweiten Feld und dann so, shit. Leider gibt es co.uk und co.in und alles solche Arsch-Sachen. Und dann bin ich quasi ins Rabbit Hole gefallen und habe gesehen, es gibt ganz viele solche Domains, die nennen sich dann, bei Mozilla nennt sich das Public Suffix. Und ein Public Suffix ist quasi eine Domain, wo du darunter eine Domain registrieren kannst. Und dann, ja, es ist quasi wie so co.uk, nur halt mehr. Und dann bin ich auf dieses Public Suffix-Seite gestoßen, beziehungsweise hat mir jemand geschickt. Und stellt sich raus, diese Liste ist fucking huge. Ist einfach irgendwie, weiß ich nicht, 200 oder 500 Einträge oder so mit irgendwelchen Public Suffixes und du denkst dir so, oh nee, ich wollte doch eigentlich nur kurz dieses eine Ding machen.
Nee, nur kurz.
Ich wollte doch nur mal kurz.
Ja, ja. Nein, nein.
Nee. Und dann, also ich wollte das kurz TM in Logstash reinhacken und da habe ich gedacht, ach, weißt du was, eigentlich gibt's quasi gar nicht so viele verschiedene Sachen bei mir und wenn ich co.uk als besonderen Punkt rausnehme, dann reicht es schon. Und dann habe ich quasi aufgegeben.
Close enough.
Quasi Top-Level-Domain und dann quasi die zweite Domain oder ist co.uk und dann die nächste Domain. Das war dann quasi meine Public-Suffix-Seite. Und das ist echt so ein riesiges fucking Rabbit-Hole, dieses Ding. Du hast zum Beispiel hier irgendwelche Sachen, zum Beispiel Aero gibt es ja quasi eine Top-Level-Domain. Und, warte, hier, .aero gibt es dann accidentinvestigation.aero mit einem Minus getrennt, ist quasi auch so ein Public-Suffix, worunter du dann Domains registrieren kannst. Und das ist natürlich, ist doch scheiße. Und da gibt es halt einfach so viele.
Aber Aero ist doch halt. Also Public Suffix heißt nicht, dass das irgendwie nur für öffentliche Anstalten ist, sondern dass jeder sich darunter registrieren kann, oder wie?
Nee, nicht jeder, aber dass man sich, dass darunter theoretisch Domains registriert werden kann und dann werden die mit, wie so co.uk gehandhabt quasi.
Ach so. Also,
ja, und das ist halt das Ding. Also diese Domain selber ist keine echte Domain, sondern nur im Zusammenhang mit einer Subdomain wird es quasi zu einer Domain, ne? Also es gibt zum Beispiel kein nur co.uk, wo du hingehen kannst.
Ach so, ja.
Ja, das ist das Thema. Das ist natürlich sehr, sehr blöd. Genau, gibt es aber irgendwie, das ist quasi die offizielle Liste von Mozilla, die irgendwie diese Public Suffixes gesammelt haben und die kann man dann irgendwie für irgendwelchen Cookie-Quatsch oder sowas benutzen. Ich weiß nicht genau, irgendwie einen anderen Grund, warum man die brauchen soll. Ja, genau, das ist quasi mein Rabbit Hole, in das ich gefallen bin. Und am Ende habe ich aufgegeben. War zu kompliziert.
Okay, ja, das ist qualifiziert
ist halt für ein Mimi. Ja. Ist halt manchmal so, ja. Manchmal muss man einsehen, dass es der Weg, den man läuft, dass der gerade zu kompliziert wird.
Genau. Man kann natürlich auch einfach den Google-Index nachbauen.
Nee.
Und, nee.
Es geht um Folgendes. Man hat eine Webseite. Ja.
Ja.
Und dann hat man Google, ja, und man möchte ja quasi, dass diese Webseite auf Google gefunden wird. Und irgendwann passiert dann einfach, dass es dort nicht mehr ist in dem Index von Google.
Hä?
Ja, ist quasi die komplette Webseite ist vom Index gelöscht. Aber in dem Google-Überblickseite da für deine Webseite steht natürlich nichts, was da passiert ist oder dass da irgendwas schiefgelaufen ist oder so, sondern es ist einfach so, Google hat jetzt entschieden, dass das dich nicht mehr im Index gibt.
Du bist irrelevant.
Ja, du bist irrelevant geworden. Die Webseite gibt's nicht mehr und deswegen gibt's die natürlich auch nicht mehr im Internet, ist ja klar, weil Internet ist ja gleich Google. Ja. Passend dazu der Screenshot, der so ein bisschen zeigt, wie sowas aussehen kann, das ist vom Nixos Wiki, also nixos.wiki und wann war das? 25.05. ist die einfach vom Index verschwunden. Ja, nice. Dann kam sie irgendwann wieder. Ich glaube vorgestern oder vorvergestern. Und dann ist sie jetzt wieder weg. Und tja, das sind diese ominösen Algorithmen-Updates und keiner weiß, warum irgendwas passiert und Google weiß schon selber nicht mehr, warum ihr Shit überhaupt noch funktionieren kann.
Das läuft halt alles auf Kubernetes, das muss gut sein.
Mhm, klar, der komplette Index auf Kubernetes wahrscheinlich und dann, oh, jetzt weg.
Ja.
Eventually consistent oder so.
Und ja. Sowas.
Das ist ja auch nicht so
wenig. Wenn es für den Anwendungsfall reicht.
Mhm. Ja. Klar. Das ist natürlich sehr unpraktisch, wenn man, also das ist jetzt, das Nixos Wiki ist jetzt quasi eine Community-Seite und so, und das ist ja nicht so wichtig, aber stell dir vor, du machst damit Geld, dass Leute deine Webseite finden. Und dann findest du sie nicht mehr, weil es nicht mehr gibt. Und keiner kann dir sagen, warum.
Ja, gut, aber dann hast du halt dein Produkt auf den Schultern von anderen aufgebaut. In diesem Fall halt darauf, dass Google eine gute Suchmaschine anbietet.
Hm. Aber wie würdest du denn sonst deine Webseite aus Facebook-Werbung oder?
Ich laufe rum und verteile Flyer.
Ja, das ist natürlich sehr nice.
Funktioniert gut für dich, oder?
Wie funktioniert das dann, wenn du eine internationale Community hast? Wie läuft das?
Du musst sehr viel reisen.
Sehr viele Flyer, sehr viel Reisen.
Du musst die Flyer einfach Koffer voll. Du musst die Flyer einfach übersetzen, Problem gelöst.
Oder du kannst sie werfen. Du könntest sie in andere Länder werfen.
Flugblatt, daher kommt doch Flyer.
Ah ja.
Das stimmt, das ist nice. Ja, nee, stimmt, daran habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Natürlich ist es besser so, wenn man da Flyer einfach ausdruckt und die dann verteilt, dann finden die Leute auch deine Webseite wieder.
Ja.
Okay, nice.
Ja, so sollten wir das alle machen. Mhm. Okay. Oder, ja,
genau,
oder
das ist mein halt zweites Mimimi. Das ist quasi einfach so irgendwelche Algorithmen-Updates auf dem Google-Index und dann verloren.
Ja, das wird in Zukunft noch alles viel besser.
Wie? Nee, wie wird es besser?
Wie? Chat? Ah, schade. Nicht.
Nee, ist okay. Das, ich weiß nicht, wessen Personen diese News gehört. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Achso, doch, ich.
Chat.
Oh Gott. WeChat, ist das nicht das chinesische Ding?
Ja. WeChat. Genau. Nee, mit zwei E's geschrieben. Dieses IRC-Client.
Ach so.
Ah.
WeChat. Ah, ja, okay, den stimmt. Ja, geht's auch.
Und da gab es irgendwann.
Die machen Aske-Doktor, die Doku.
Deswegen muss gut sein.
Ja.
Die ist so, zack, direkt Freunde geworden.
Juhu.
Genau, WeChat ist dieser IRC-Client für die Kommandozeile und die haben mit dem Update 2.4 haben die gemeint, ja, ist voll viel besser, wenn du quasi, also normalerweise schreibst du irgendwie so einen Namen, drückst einen Tab und dann wird er outcompleted zum Namen mit Doppelpunkt. Und in der Version 2.4 haben sie gemeint, ah, das ist voll blöd mit diesem Leerzeichen immer nach dem Doppelpunkt, machen wir weg. Und das ist voll blöd, weil das sieht voll gut aus, wenn dein Leerzeichen nach dem Doppelpunkt ist. Und tja, stand in den Versionen-Updates, mich hat es irgendwie ein bisschen verwundert und dann hat es jemand nachgeschaut und stellt sich heraus, irgendwelche Defaults wurden geändert, worauf man sein Leben aufgebaut hat. Ja. Aber zum Glück kann man das Default wieder so zurücksetzen, wie es davor war, nämlich richtig und jetzt falsch und jetzt kann man es wieder richtig machen. Und genau, wenn anderen Leuten das aufgefallen ist, so, hey, mein WeChat macht irgendwie kein Space mehr nach einem Doppelpunkt, was ist denn da schiefgelaufen? Können jetzt diese News lesen.
Hm.
Und da drin ist auch, wie man es wegbekommt. Beziehungsweise, ja. Ich habe sie, glaube ich, auch reingeschrieben.
Wie die ganzen Leute, die irgendwie auf Touchpads mittlerweile falsch rumscrollen.
Mhm. Das gehört
weil
aber
irgendwie
nicht.
Irgendwie Apple das auch lustig fand, das andersrum zu machen.
Ach so, ja, das ist auch falsch, ja. Und
da hat man auch sein Leben drauf aufgebaut.
Ja, richtig.
So wie auf if-config und keine Ahnung.
Was? If-config?
Ja. Ja. Naja, es ist auch deprecated, ist auch raus.
If config war dein Lebensentwurf?
Einer von den vielen.
Klar.
Krass, Mann.
Bei Mann. Krass, Mann. Krass, Mann. Immerhin, wenn du noch einen Gruppenwert hier hast, das ist auch da weg. Ja, du bist gefickt, also das war's. Du könntest doch ein altes Debian niemals updaten.
Ja,
und dann hast genau. Du immer auch
oder Config. Halt ein BSD installieren.
Nee, das geht nicht.
Aber das nicht.
Das ist natürlich
dann hättest auch bestimmt schon Netstat hast du dann auch immer noch.
Mhm. Ja, das geht auch nicht.
Netstat minus Tulpen,
nee, also,
wichtigstes Ding.
Ja, aber das kannst du mit SS auch machen.
SS minus Tuna ist quasi so ähnlich.
Sweet. Aus. Close enough. Okay. Was haben wir noch?
Was denn jetzt überhaupt? Warum
so, gerade? So sind wir sind bei Mimi, nee, Blesefu. So,
ja.
Nee, wo waren wir?
Ja, ja, Blesefu.
Ja. Package Name Clash Problem.
Haha.
Ja.
Genau. Da hat jemand gesagt.
Bleiben wir bei Linux, oder wie?
Wir bleiben bei Linux. Da hat jemand gesagt, ah, dieses Linux und so mit Paketen ist voll doof.
Ja, wenn da erstmal der Edge drauf installiert ist, dann wird es richtig nice.
Genau.
Genau. Dann weißt du nicht mehr, ob es Edge Functions sind oder Edge Browser oder Edge Cases oder Edge, Living on the Edge. Ja. Muss mich jetzt hier wieder rausholen. Hallo.
Mhm. Da bleibst du jetzt.
Das hat ganz schön gut angefangen. Ich habe gedacht, lass mal laufen.
Ich habe gedacht, mal schauen, wo es hingeht.
Ja.
Und, Ingo?
Ja, Living on the Edge halt, ne? So.
Einen Schritt zu weit gegangen.
Yep.
Genau.
Felix, das ist deins, oder?
Ja, das ist von mir. Und zwar, also ich meine, das Problem ist, was er hier in seinem Blogpost beschreibt, ist so ein generelles Problem, dass wenn man so Pakete hat, die haben dann halt so einen Namen. Und
Edge zum Beispiel?
Zum Beispiel Edge. Er hat jetzt hier ein anderes Beispiel gemacht, aber sagen wir mal, man hat halt so ein Paket Edge und dann der Programmierer von Edge paketiert das dann auch für deine Plattform. Und jetzt kommen die Leute von der Plattform, beispielsweise so NixOS oder so, und paketieren das nochmal. Und jetzt hast du irgendwie so ein Problem, wenn die beide ihre Pakete Edge genannt haben. Und der eine halt irgendwie das öfters upgradet als der andere und das dann halt irgendwie so hin und her geht und ja, das eine Paket halt up-to-date ist und das andere irgendwie nicht. Und genau das ist halt irgendwie passiert mit auf Fedora mit dem Grafana-Paket. Es gibt halt das offizielle, oder was heißt das offizielle? Es gibt halt ein Paket von den Leuten, die Grafana machen, was Grafana heißt.
Grafana.com.
Genau, und dann gibt es halt eins von den Fedora-Leuten, was halt auch Grafana heißt. Und das dann halt irgendwie, ja, das Paket Managing-System kommt dann halt irgendwie nicht so ganz damit klar, dass es zwei Pakete gibt. Das installiert dir dann halt immer das Neueste und das, ja, so ein bisschen.
Ist aber gar nicht das Neueste an der Stelle.
Ja, das ist dann nicht unbedingt das Neueste und das, ja, das ist so ein
ja,
bisschen.
Ja, mit nix wäre das nicht passieren.
Genau, und wenn du, genau, es gibt halt dann irgendwie so den Ansatz, wie es NixOS macht oder irgendwie die BSDs, wo man halt irgendwie so ein zentrales Paket-Repository hat. Wenn man halt eher so den klassischen Linux-Weg geht, wo man halt sich irgendwie 50 Repositories noch hinzufügt.
50 Dinger reinzieht, ja, nice.
Ja, dann muss man halt irgendwie ein bisschen schauen, dass diese Names nicht clashen, sodass man irgendwie, dass immer klar ist, was installiert wird.
Ja. Also bei Nix gibt es auch sowas, dass du dir Nix nennt sich das Overlays, kannst du dir quasi reinziehen und die dann übereinander stacken und da ist es dann, da kann sowas prinzipiell passieren, aber da kann sowas auch prinzipiell funktionieren, dass es nicht so explodiert, weil du immer die Möglichkeit hast, eigentlich das explizit zu sagen, in welchen Namespace, also wo das dann genau herkommt. Genau, also das schon, ich denke, mit Nix hat man da die bessere Möglichkeit, das wirklich zu fixen, weil da Namen halt nicht so wichtig sind wie der komplette Graph, der wo die Daten halt herkommen, beziehungsweise wo das Paket herkommt. Ja, ja, aber es stimmt, Namen sind wichtig, und wenn man da quasi so altertümliche Betriebssysteme wie Debian oder Fedora benutzt, dann kann man da hat man da immer Probleme. Wenn man das Problem ist ja auch quasi, dass sie alles immer irgendwie in den Pfad reinkrebeln. So in User Bin ist dann auf einmal irgendwelches Zeug drin und das überschreibt sich natürlich dann die ganze Zeit. Ja. Tja, das ist natürlich ein bisschen doof für die Leute, die so Probleme haben. Okay. Aber wie ist es denn da jetzt? Die hatten irgendwie die eine Version war höher als die andere, aber obwohl es nicht neuer war, oder?
Ja, es ist halt irgendwie so, es gibt zwar ein offizielles Paket von Fedora, was irgendwie in Fedora einfach mitkommt, aber das ist halt irgendwie outdated Und ja.
Obwohl es neuer heißt, quasi.
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich neuer heißt oder ob das Problem halt einfach ist, dass man halt hin und her switcht zwischen den Paketen, weil jetzt halt das offizielle Grafana-Paket neuer ist, das halt aber im Zweifelsfall anders paketiert ist, und beispielsweise Configs an einem anderen Ort erwartet oder Dinge an einem anderen Ort updatet. Und dann hast du halt irgendwie so eine Frankenstein-Installation, wo du so irgendwie so einen Teil der Config irgendwie, so wie eine Neuinstallation, aber irgendwie dann doch nicht. Das ist halt ein bisschen
doof. Also diese Custom-Build-Patches ist natürlich immer ein bisschen problematisch. Deswegen steht ja auch immer dabei, also bei diesen RPM steht ja immer dabei, für welche Distro die das extra gebaut haben. Und für die Debian-Ubuntu-Pakete hast du dann eigentlich immer die Originalquellen und dann nochmal die ganzen Bonus-Patches, die sie da reingekriegt haben.
Aber also das Problem ist ja dann, dass irgendwie zwei verschiedene Leute diese Bonus-Patches gemacht haben und die können dann halt sehr verschieden sein. Und dann wechselt.
Immer so nah wie möglich am Upstream, immer.
Ja, sollte man meinen, muss halt aber nicht so sein.
Oder kein State auf dem System haben.
Ja.
Tja, schade.
Genau.
Hattest du da Probleme mit dann? Oder hast du es einfach gesehen?
Ich habe es einfach gelesen. Ich habe, keine Probleme damit, zum Glück.
Software below the poverty line. Wir hatten sowas.
Genau, Open Source Software. Da hat sich jemand mal, ich glaube, knapp 50 Projekte angeschaut. Und halt festgestellt, ja, die meisten davon es finanziert sich halt irgendwie nicht so ganz. Also es ist irgendwie so im Verhältnis zu, also wenn das jetzt irgendwie jemand dafür bezahlt werden würde, Open Source Software finanziert sich halt irgendwie einfach nicht selber. Das klappt irgendwie einfach.
Was?
Selten bis gar nie. Das ist einfach nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt. Ja.
Okay, und was das TLDR ist, schon wieder for viel Text.
Ja, eben, das TLDR ist halt echt, dass sich irgendwie, also du kannst den Graphen anschauen. Und es gibt ganz viele Projekte, wo, wenn man halt irgendwie das was sie einnehmen, durch die Leute, die da arbeiten würden, rechnen würden und schauen würde, wie viel da jeder verdient, der halt irgendwie
ein bisschen traurig.
Vollzeit an dieser Software arbeitet, wie viel er dann verdient, und dann gibt es halt irgendwie so verschiedenfarbige Punkte, wobei Rot dann irgendwie unter der offiziellen US Poverty, unter dem offiziellen US Poverty Threshold liegt, was halt irgendwie wenig bis gar nichts ist. Orange ist dann irgendwie unter dem Industriestandard, was man so verdienen würde. Grün ist so irgendwie so okayisch, so halt im Ding. Und
Warte, da steht Yearly Revenue per GitHub Star.
Was ist das? Okay, also die Masern hat er schon raus. Komisch.
Das ist einfach nur ein vollkommener Quatsch.
Ja, er hat die GitHub Stars halt als Popularität hergenommen.
Okay, alles klar.
Wenn ich Student bin und irgendwie, weiß ich nicht, 3000 Likes auf meinem Repository habe.
Wenn du 3000 Likes bei Facebook hast, kannst du dafür auch immer noch genau 0 Euro kaufen.
Das ist so irgendwie. Kann man schon so machen, ist aber eine komische Metrik, die garantiert von Microsoft bezahlt wurde.
Ja, dieses GitHub Stars verstehe ich auch nicht so ganz.
Kann man bei GitHub jetzt Stars kaufen von Microsoft oder so ein Abo oder so?
Und sind die dann gleichzeitig Influencer und sind es A, B, C, D oder F Promis oder?
Naja, du kannst dir Twitter-Follower kaufen.
Sind es Hollywood Stars?
Aber kannst du die bei Microsoft kaufen?
So tief bin ich im Markt nicht drin, aber ich wäre mal davon ausgegangen, dass wenn du Twitter-Follower kaufen kannst, du auch GitHub-Stars kaufen.
Income per GitHub-Star is important. Sustainable projects generally have $2 per star. Na gut. Okay.
Man kann sich bestimmt auch GitHub Stars kaufen. Also es würde mich irgendwie überraschen, wenn das nicht gehen würde.
Also ein GitHub-Account kann man sich relativ gut schnell auch öfter anlegen.
Ja, eben. Deswegen ist so.
Also ich finde diese Metrik GitHub Stars ja, weird einfach nur. Ja.
Ja, nee, nee. Macht keinen Sinn. Okay, ja. Weiter.
Das genau. Dann
irritiert mich.
Mehr Dinge. Hier.
Es gibt eine Seite, Entschuldigung, ich hänge dem noch gerade ein bisschen nach. Ja. Es gibt eine Seite githubstars.com, da kann man herausfinden, wie
viel Geld, wie viel Stargeld.
How awesome are you on GitHub? Mhm. Das ist super. Da wird einem vorgerechnet, wie viel Erfahrung man hat, in welchen Technologien und wie sie dazu kommen.
Ja, okay, ist geil. Jetzt kommen wir nach, wie viele Stars ich habe. Wow, 100% Python, was auch immer das bedeutet.
Keine Star.
Und 35% Energy. Ich weiß gar nicht, was Energy von der Programmiersprache ist.
Das ist Energy. Nee, das ist dieses esoterische, oh, die Energie fließt durch den Raum.
Was? Guck mal, der eine Felix ist HTML-Master. Und der andere.
Krass.
17% Arduino. Ich habe gar nicht gewusst, dass Arduino eine Programmiersprache ist. Krass.
Die Programmiersprache.
Und 17% Project. Was bedeutet das?
MS Project.
Aha, da sind wir.
Ah, scheiße. MS Project Skills.
Oh, oh. Ja, komisch, dass du es deutlich angeboten gekriegt hast.
Bei mir ist das 27. Ah, ja, ja.
Du hast viel mehr Project Skills. Ja. Wie viel Energy Skills hast du? Wo ist dein Energy Level?
Energy Level? Wo steht das?
Ja, Energy. Ich habe Energy bei mir.
Bei den Top 10 Skills hast du Energy?
Ja, auf Stufe 3 habe ich. Auf Stufe 3, gib doch mal Make for ein. Dann siehst du da meine Skills.
Hochgelevelt.
Python, Shell und Energy. Das ist total sinnvoll.
Ich kann Makefu nicht tippen.
Makefu. Makefu.
Ja, richtig. User not found.
Mit U. Ja.
Mit einem U.
Make-fu. Da ist erklärt. Alles klar.
Yeah, that explains everything.
Macht wenigstens Energy. Link noch ins Pad.
Energy. Ja, Link bitte. Ins Pad, ja.
Energy.
Also das Letzte, was ich wohl auf GitHub gemacht habe, war September 2016. Habe ich HTML, Shell und Python gelernt anscheinend. Ja. Und zwar September 2016 habe ich Makefile gelernt.
Und dann hast du aufgehört. Und seitdem lernst du nichts mehr dazu.
Und dann Ruby. Nee, und ab 2016, das war es dann. Oktober 2010 habe ich C gelernt und danach Assembly. Und wo habe ich Energy gelernt? Das weiß ich leider nicht.
Das hast du schon in dir gehabt, diese Energie.
Krass.
Okay, komm, lass uns mal zum Dell Uni Switch gehen.
Genau, Dell Uni Switch.
Open Network Install Environment. Ich habe es extra unten verlinkt. und zwar sind das dieses vom Open Compute Projekt gibt es halt dieses Open Network Install Environment. Und dann gibt es halt so vor allem Enterprise-Switches, die das dann halt unterstützen. Und es ist halt im Prinzip so eine Art Schnittstelle. Und du kannst dann halt irgendein OS drauf spielen. Und er hat hier ich bin drüber gestolpert, weil ich halt immer noch nach einem Switch suche, der irgendwie 10G Uplinks hat. Und ich dachte, vielleicht gibt es da was. Irgendwie weniger, zumindest nicht das, was ich suche, aber es ist zumindest interessant. Das sind dann halt so Switches, wo du im Prinzip so ein Linux drauf flashen kannst.
Die haben Linux schon drauf. Die nutzen das quasi einfach als Firmware. So ein bisschen wie OpenWRT.
Ja, aber
nur oder wie Krebelig. Cumulus Linux.
Ja, genau, aber also, sie können ja auch, das ist ein normalerweise haben sie halt vom Hersteller ja irgendwie auch so eine Krepel-Software drauf. Mhm. Die nicht.
Ist immer noch da, oder?
Ja. Also.
Ja.
Ja, genau. Aber es unterstützt halt dann dieses
Uni.
Genau.
Uni, dieses, was quasi so Applikationen nachladen ist.
Genau, und dann kannst du, das heißt, es ist halt offiziell unterstützt, dass du da dann halt irgendwie dein Linux draufkrebst und dann musst du irgendwie nicht dieses Enterprise, also ihr Krebel-Software-Dings benutzen.
Also ich habe den Artikel auch gelesen, ich habe gedacht, das ist so, da läuft prinzipiell schon immer ein Linux drauf, Aber du kommst nur auf den, keine Ahnung, Konsole, halt so, so ein bisschen so wie diese iOS-Konsole. Ja,
ja, also es ist halt immer ein Linux, weil es macht halt irgendwie keinen Sinn, ein eigenes OS zu entwickeln, aber es ist halt ihr Krepel-Linux. Und du kannst halt wirklich so ein richtiges Linux drauf installieren, wo du dann halt so.
Aber der macht das nicht an der Stelle, sondern der installiert nur eine Application nach, oder? Soll ich das, der cross-compiled quasi alles irgendwie von Go für diese Arschloch-Plattform oder er lädt irgendwelche Python-Skripte hoch, die dann einfach gestartet werden, aber er fasst das OS selber nicht an. Und dann macht er quasi eine Reverse-Shell und WireGuard drauf, aber macht da nicht sein, also er macht da installiert nicht OpenWRT drauf. Also jedenfalls der eine Artikel, der erste Artikel da am Anfang über den diesen Day-Switch. Da, also das war quasi die Essenz davon. Ich habe auch gedacht, oh, voll cool, machst du eine neue Firmware drauf, kannst du dann irgendwie OpenWRT mit was auch immer da drauf machen. Aber ist leider nicht so, sondern Oni sagt nur, irgendwelche Applikationen starten, die dann halt so eine Reverse-Shell ist oder so.
Du kannst dann nur noch mehr Krepel-Software draufladen.
Richtig, richtig.
Also, ja.
Also das ist immer noch die alte Krepel-Software plus deine Krepel-Software dazu.
Nice.
Ja. Nice in Anführungszeichen, würde ich sagen.
Ja, ich meine.
Ja, und der zeigt dann, wie er dann irgendwie welche Sachen cross-compiled und so, aber so richtig, richtig nice ist das immer noch nicht.
Ja. Also.
Ja, schade. Ja. Schade eigentlich, ja, genau.
Keine Ahnung. Ja, für. Das, was er damit macht mit WireGuard und so, ich weiß auch nicht, das kann man ja irgendwie auf dem Router machen oder so.
Ja. Und dann nimmst also du halt er sagt halt quasi, diese tollen Switches, die sind, wenn die unmanaged sind, also quasi nicht solche super tolle Management-Software drauf hat, dann hat man mit diesem Uni die Möglichkeit, die mehr machen zu lassen als nur Switching. Zum Beispiel auch Routing, weil die haben ja schon alles schon dabei, quasi sind quasi nur Firmware gelockt, dass sie es nicht können, aber prinzipiell könnten sie es.
Ja, weil es ist halt ein normaler Computer mit Netzwerkinterfaces. Genau. Ja, ja.
Genau, das darum ging es quasi. Ich mache mal den weg hier, genau. So. Ich habe auch einen Artikel, nämlich, was war das hier? Battle Testing Data Integrity Verification with ZFS, Butterfest and MD Admin Integrity.
Gesundheit.
Danke.
Und was ist das Beste?
Das Beste ist, also es gibt noch nicht mal so ein richtig das Beste, sondern er zeigt, was quasi dieser Artikel zeigt, so ein bisschen, wie diese Integrity-Funktionalität, welche es gibt und gegen was sie schützt und wie man dann auch quasi diese Integrity-Features verwendet. Also erstmal, wie man sie aufsetzt und zu welchen Problemen, quasi gegen welche Probleme es schützt. Zum Beispiel hier hat er verschiedene Test-Cases, zum Beispiel Power-Outage. Was passiert, wenn quasi der Strom runterfällt, wenn es gerade schreibt? Drive-Failure during File-Transfer, Data-Corruption during File-Transfer, the DD-Mistake und a second drive failed during a replacement. Und das macht er dann mit ZFS RAID Z, ButterFS RAID 5 und MD-Admin DM Integrity RAID 5. Genau. Und das ist ganz cool zu lesen, wie denn wirklich in der echten Welt solche Fehlerfälle aussehen würden. Wie er stellt die dann quasi in seinem Test nach und wie diese quasi diese verschiedene Software die dafür hilft, das zu lösen und wie dann auch die Fehler wirklich aussehen. Das ist schon relativ nice. Dann hat man vielleicht selber dann nicht mehr so große Angst, wenn einer von diesen Fehlerfällen auftritt. Genau. Das war's quasi schon. Zeigt auch, wie man so Sachen recovern kann von bestimmten, also wenn zum Beispiel irgendwie so viele Festplatten ausfallen, dass es nicht mehr resampled werden kann, dein RAID im ButterFS, dass man da das dann noch von einer der Festplatten, die halt noch da sind, runterkrebeln kann und so. Genau. Das ist ziemlich cool mit ganz viel Text, ganz viel Konsolen-Output, um den Fehler quasi zu zeigen. Fände ich auf jeden Fall schön gemacht.
Okay. Also Lesebefehl.
Ja, Lesebefehl. Wenn ihr euch für solche, also wenn ihr ein RAID habt und quasi noch nicht drüber nachgedacht habt, wogegen es eigentlich hilft, Ja, was ihr da gemacht habt.
Machen wir mal so ein Raid, weil alle sagen,
alle machen das.
Raid ist kein Backup, aber besser Raid als gar kein Backup, oder?
Genau, sowas. Und dann kann man da mal nachlesen, gegen was es wirklich hilft und
gegen was eben kein Backup. Ist nee, immer noch
kein Raid Backup. Ist kein Backup. Das ja. stimmt. Aber mit Integritätsschutz hat man bestimmte, kann man dann bestimmte Fehler erkennen frühzeitig und das Backup zurückspielen.
Genau. Also immer noch.
Was Backup man natürlich machen. Gemacht hat.
Ja, kommen wir zu den Bigs.
Bigen wir was.
SBSBSS.
SBSBSBSBS. Ich weiß gar nicht, warum es bei Pickets gelandet ist. Ich glaube, irgendwie hat es runtergezogen. Genau, und zwar the Source Code Repository for the PlayStation 1 Game SpongeBob SquarePants Super Sponge. Oh Gott. Und ich weiß nicht genau, warum das auf GitHub gelandet ist, aber es ist ganz witzig. Quasi der Original Source Code für das Spiel, was 2001 released wurde. Genau, den komplette Source Code, den kann man dann einfach mal ausprobieren oder nicht. Ja, vor 18 Jahren eingecheckt, passt also.
Passt, super.
Wunderbar. Ist schön, genau. Kann man irgendwie in der virtuellen Maschine, Windows 98 virtuelle Maschine im Emulator spielen oder so.
Ja.
Genau.
Ja, so ein Windows 98 hat auch was.
Ja, kann man wieder alles ausprobieren.
Ja. Da, wo Microsoft noch kein Linux war.
Das stimmt.
Sondern
da, wo es noch ein Windows war.
Sondern noch ein kaputtes Windows. Open Source Game Clones. Genau. Weitere Claim Game Clones.
Gibt es auch einen Clone für SpongeBob SquarePants Super Sponge?
Der wäre eigentlich.
Das ist eine gute
jetzt schon.
Frage.
Jetzt braucht man ja keinen mehr.
Weil es nee, ja jetzt das auch Original ist ja da. Gott sei Dank.
Genau, es ist einfach eine Liste, wo sie ganz, ganz viele Open Source Games irgendwie gesammelt haben.
Betux Card oder so.
Und sie sind halt auch, die meisten oder alle sind irgendwie getaggt. Das heißt, man kann sich irgendwie sagen, man würde jetzt gerne irgendwie so ein Open Source Sci-Fi Spiel spielen oder so.
Okay.
Und cool. was halt sehr cool ist, es hat so ein es gibt so einen Tag für Playable oder Semi-Playable.
nice.
Oder Unplayable. Da weiß man dann, sieht man dann gleich auf einen Blick.
Läuft es denn überhaupt?
Genau, läuft
es. Macht es Sinn, sich das anzugucken?
Genau.
Oder ist gerade noch. Ja,
genau, oder ist es einfach so Proof of Concept. Ich habe mal ein Repo angelegt und es irgendwie, weiß ich nicht.
Free Orion.
Ja, irgendwas genau. genannt.
Okay, schick. Das gucke ich mir mal intensiver an, wenn ich Zeit habe. Bis dahin code ich weiter mit Visual Studio.
Das sieht so scheiße aus. Lindwari, holy crap. Sorry. Visual Studio Code?
Ja,
guck mal, hat man. Ingo, hast du nicht gesagt, ah, diese Edge voll scheiße auf Linux und dann Visual Studio Code, ja?
Ja.
Mein Arsch, ey.
Das ist halt super, Visual Studio Code.
Ja, dann ist der Edge bestimmt auch super.
Nee. Wir hatten ja letzte Woche kurz drüber geredet und ihr habt gesagt, ja, ist ja blöd mit diesen Telemetriedaten. Habe ich gesagt, ja, die meisten kann man abschalten. So habe ich es ja bisher auch gemacht. Hat mir der Tuxflo getwittert, ja, halt, da gibt es natürlich auch eine Version komplett ohne Telemetrie. Turns out, man kann auch einfach, was weiß ich, das GitHub-Repo klonen, die Telemetrie ausmachen und es ohne machen. Gibt Leute, die das tun unter vscodium.com. So kann man sich Chromium auch die Sachen gleich als Binaries runterladen, wenn man es nicht selber machen möchte.
Aber dann weißt du ja gar nicht, ob die Telemetrie raus ist.
Ja, naja, das kann man sich ja angucken, was die machen. Die haben veröffentlicht,
aber wenn es ein Binary ist, dann kann ja alles passiert sein.
Ja, natürlich. Wie immer im Leben. Ja, das ist nun mal so. Klar, du bist immer noch selber dafür verantwortlich, was du für Scheiß auf deinen PC lädst. Wenn du Scheiße auf deinen PC lädst und ausführst, dann hast du Scheiße getan. Aber entweder macht man sich selber.
Warte.
Jetzt mit dem. Also,
man macht sich selber mit Telemetrie.
Ja. Mm. Hoffentlich nicht.
Kannst du die Telemetrie umlenken, dass du dann deine eigenen Auswertungen aus dir machen kannst? Das fände ich ganz
ja.
Hast du denn, also wie sieht es denn mit der Kompatibilität aus? Kannst du alles an Extensions nutzen oder sagt das Ding an manchen Stellen, oh, so richtig bin ich dann doch nicht wie das Original und nee. Deswegen geht's nicht?
Also ich muss sagen, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. aber sie schreiben auf ihrer Webseite, sie machen genau das, was irgendein Microsoft Specialist Engineer gesagt hat, was sie andersrum tun. Ja, also die bei Microsoft nehmen diesen Visual Studio Code, packen da noch Telemetrie rein und Logo und Dinge,
ja,
und chippen das dann, und die machen halt nicht die Telemetrie rein, nicht die Logos, sondern wahrscheinlich ein Tick anderes, und distribuieren das dann. Also von dem her, ja, sollte hundertprozentig kompatibel sein. Aber ich habe es jetzt noch nicht getestet. Aber es sieht genauso aus, wie ein Visual Studio Code auch aussieht. Und ja, ist selbe Version. Sie bieten auch mehrere Repos an, also auch Debian oder Ubuntu oder hier für Mac oder für Windows. ist ja auch nur eine Linux-Distribution. Oder für
BSL,
dein,
oder?
Für Fedora, OpenSUSE, was auch immer. Kannst du alles runterladen und ausführen. Oder wie gesagt, dir die Anleitung angucken, wie sie es bauen, und dann kannst du es auch selber immer nachbauen, wenn du willst. Jo. Finde ich gut. Also danke für den Tipp. Super Sache, ich werde das dann demnächst mal umstellen sozusagen. Ich bin jetzt die Woche leider noch nicht dazu gekommen. Ansonsten kann man sich natürlich auch Visual Studio Code nehmen und zumindest in seiner Config die Telemetrie-Sachen ausstellen. Aber wie wir letzte Woche schon gesagt haben, hundertprozentig kann man es nicht ausmachen. Nur die bösen, wichtigen bösen Teile kann man ausmachen. Aber ein bisschen was sammelt er immer noch und schickt immer noch nach Hause. Aber okay, mit dem Weg geht es komplett ohne. Super Sache. Mein Pick für die Woche.
Vielleicht kannst du ja dann auch bei deinem Edge-Browser die ganzen Sachen dann ausschalten.
Ja, klar.
Telemetrie und so.
So mache ich das.
Nice. Wie heißt das dann? Edgeium oder was?
Ja, ja, ich surfe eh nur mit W3M auf der Kommandozeile und von dem her. Und Lynx oder so.
Aber Visual Studio Code oder was?
Ja.
Du solltest Vim benutzen, wie ein anständiger,
nicht,
einen gepatchten Vim.
Du kannst ja auch Visual Studio Code nehmen und die Win-Bindings, wenn dir das.
Das ist immer noch kein Vim, dann bootet es immer noch irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so.
Ach, Faxen. Faxen.
Okay. So. Tailflix.
Aha, Tailflix.
Klingt wie eine News von einem Felix.
Aha. Ja, fast. Ist aber von Netflix. Nee.
Oh, oh.
Aber es ist halt wie Tail-F. Und irgendwie wie Netflix und darum halt Tailflix. Das ist halt, wenn du Tail-F eingibst für, und dann irgendwie auf einen File, dann kommt halt noch so ein Pop-up. Ja, was heißt Pop-up? Ist halt nicht wirklich ein Pop-up, aber in deiner Shell kommt dann halt so, ob du halt immer noch am Schauen bist, so wie auf Netflix, und dann kannst du da Continue Watching sagen. Und dann wird das, läuft das halt weiter.
Und warum ist das irgendwie ein NPM JavaScript Arch Package?
Weil halt lustig ist. Das spielt halt keine Rolle. Ist halt nichts, was du dir installieren.
Okay,
also.
Nee, ist fair. Nee, ich mein,
das installierst du dir ja auch nicht. Es ist einfach lustig, dass es geht.
Ja. Okay, du hast es. Du.
Ist halt Proof of Concept.
Okay. Also, das installiert euch jetzt bitte nicht. Aber
was?
Vielleicht.
Doch,
ja, gesagt, Every Layout noch an.
Aber Every Layout ist cool. Every Layout ist eine Seite, die über Layouts spricht. Also sie hängen es mal wieder an die Layouts, die alle betreffen, und das sind CSS-Layouts. Was cool ist an der Seite ist aber, dass sie halt wirklich auf Layout-Konzepte eingehen, wie Dinge proportional angeordnet sein sollten oder generell angeordnet sein sollten. Bitte?
Beschreibt es, wie man dieses Bootstrap benutzt?
Ja, eben nicht, sondern die Konzepte darunter und dann aber daran aufgehangen, wie man CSS vielleicht richtig machen könnte. Und Bootstrap ist ja nun mal ein Framework, was viele Dinge im Ergebnis richtig macht, aber technisch viele Workarounds auch beinhaltet. So, und hier geht es halt wirklich darum zu lernen, wie man so ein, in dem Fall erstmal CSS-Layout so strukturell aufbaut, dass der Code wartbar bleibt, dass man vernünftig damit umgehen kann und dass es auch im Ergebnis gut aussieht. Mit dem Ziel, dass man die Konzepte dahinter verstanden hat, und deswegen finde ich es cool, weil dann lässt sich das Ganze auch auf jede andere Technologie anwenden, wo es darum geht, eine Bildschirmfläche in grafische Teilbereiche zu unterteilen, um sie für ein User-Interface zu nutzen. Und das ist noch nicht ganz fertig. Es gibt einige einige Kapitel, die schon fertig sind. Da ist auf der Startseite
so ein
Read-Now-Sticker dran und bei den anderen kann man seine E-Mail hinterlassen. Dann wird man benachrichtigt, sobald es was Neues gibt.
Soll einfach mal den Rest auf Bootstrap verlinken. Du hier,
nein, es ist kein Bootstrap.
Nein, es ist kein Bootstrap. Ich habe auch keine Ahnung, was gerade aktuell ist. Was benutzt man da? Was ist das Neueste? Oder ist immer noch Bootstrap? Was? Oder muss man das jetzt von Hand schreiben? Du hast gesagt, muss man jetzt von Hand schreiben, oder was?
Alles wieder selber.
Kann nichts von Hand schreiben, Mann. Ich muss Sachen fertig machen, irgendwie am Ende des Tages.
CSS-Grid ist der heiße Scheiß.
CSS-Grid, ist das auch so ein Framework wie Bootstrap, oder?
Nein, nee, es ist tatsächlich eine Technologie in CSS drin.
Ah, das war CSS-Grid-Generator.netlib.
Nur,
das war dieses Ding.
Bootstrap hat das ganze Layouting ja auf ein Grid-Konzept aufgebaut, was sie selber implementiert haben und müssen das auch die ganze Zeit pflegen. Und mit CSS-Grid geht es darum, dass du halt nativ in CSS drin, das heißt, jeder Browser, der dann die CSS-Version unterstützt, die Grid-Layouts oder die CSS-Grid definieren, dann schon wesentlich vernünftiger, als das bisher der Fall war, mit Grids umgehen kann.
Irgendwann hast du den CSS-Grid-Generator mal gepickt, oder?
Das ist lange her.
Okay, alles klar. Nee, das ist das. Das heißt, man copy-pastet sich den davon raus und dann macht man seine Webseite kurz fertig.
Hilf mir dieses.
Nein, muss alles lernen, muss alles CSS lernen.
Hilft mir dieses Every Layout eigentlich auch gegen diese poorly drawn lines?
Nee, ich glaube nicht.
Aber das Gute ist eben, der Kampf mit CSS entsteht ja da, wo man eigentlich immer die ganze Zeit nur irgendwelche Frameworks irgendwie benutzt, um schnell was zu machen. Und wenn man es dann entweder richtig schön haben will oder mal wirklich was verändern will, dann tut's richtig weh, weil man es eben nicht gelernt hat. Das ist wie mit allem. Wenn du dir vorher die Zeit nimmst, zu verstehen, was da passiert, ist es hinterher auch einfacher, es exakt auf das anzupassen, was du brauchst. Das Problem in unserer Welt ist, wir können leider nicht alles lernen, weil die Zeit nicht reicht. Ja, das ist das.
Da muss man sich einen Designer einkaufen.
Ja.
Tja. So ist das im Leben.
Gute Designer sind mindestens so schwer zu finden wie gute. Setz den Namen der Rolle hier ein.
Ja, okay. Gute Leute zu finden ist gerade absolut schwer. Oder zumindest zu einem.
Ich glaube, es war schon immer schwer, weil es gibt halt.
Ja, aber gerade sind auch keine Leute da. Irgendwie sind alle weggefegt. Und alle haben zu wenig Zeit.
Ain't nobody got time. Yep. Ja, alle kribbeln die ganze Zeit mit irgendwelchen CSS-Frameworks rum.
Genau, daran liegt es, ja. Korrekt. So, Polydrawn Lines.
Every line.
Was ist das?
Pulley Drawn Lines. Ja. Das ist meine.
Ja.
Das ist sehr witzig. Ich
habe den Übergang schon dreimal gemacht. Was ist es?
Ich habe dir das aber nicht mitbekommen. Ich habe gedacht, das ist irgendwie Pulley Lines oder so. Das war, also, hab gedacht, das ist so ein CSS-Framework oder was weiß ich. Ja, leider lädt die Seite jetzt bei mir relativ langsam. Ah. Ist auf jeden Fall ein sehr witziger
Webcomic. Wahrscheinlich am CSS. Das ist so,
nee, ich verlinke gerne mal von Pulley Drawn Lines irgendwelche Webcomics. Gut. Der ist sehr witzig. Den finde ich.
Der ist sehr witzig. Schön. Alter, jetzt ruf mich doch mal auf meinem Handy an. Was? Ja, Alter, ruf mich schon mal auf meinem Handy an.
Klassiker. Ach so, ja, ich weiß gar nicht, wo das herkam. Aber der ist sehr witzig. Ach so, ja, das ist Vergangenheit. Stimmt, wir hatten das ja. Also,
ja.
Vergangenheit, da erinnern sich ja gar nicht mehr so viele Leute dran. Da konnte man Klingeltöne auf sein Handy empfangen. Oh Gott. Von dem MTV oder Jamba Sparbo. Und ich.
Tut so weh. Es tut alles so weh.
Jedenfalls, da habe ich eine Vergangenheit verlinkt. Gott. Das ist sehr, sehr nice einfach. Ja.
Oh Gott.
Sehr, sehr nice.
Guckt euch dieses Video bitte nicht an.
Doch.
Naja.
Ich erinnere mich an die Werbung. What has been seen cannot be unseen.
Yep. Ja. Das ist Vergangenheit. Und das ist so, muss so übertrieben lang her sein. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist denn das her?
Zu viele.
15 Jahre!
Ja,
2016. Das heißt, es ist 2001 gewesen. Holy shit.
Sehr schön.
Das ist sehr, sehr lange her.
Kommen wir zu TechStream.
TechStream!
Was hat das mit LaTeX zu tun?
Nee, du hast was, der Ingo hat ja gesagt, Visual Studio Code beste Sache, aber ich sag, Textreme ist die beste Sache. Textreme ist nämlich der Editor, den man braucht. Der Texteditor, den man braucht. Und zwar hat der folgende Sachen. Der hat einmal, hat er verschiedene Situational Effects, nennt er die? Quasi einmal so Explosion.
Ja, braucht man.
Partikeleffekte.
Ja.
Laser.
Laser. Oh, den ist gekauft, Komm,
genau, richtig.
Also, Laser.
Genau, Custom Syntax. Ja, also die Syntax, die sich auch beim Schreiben dann ändert für deine Sachen.
Sehr schön. Ja.
Sehr nice. Und er hat einen Rhythmusmodus mit deinem Metronom. Und dann kannst du quasi, im Rhythmus tippen. Zack, ist auch zack, schön,
wenn man Buchstaben löscht, fliegen die einfach aus dem Bild in alle Richtungen weg. Sieht sehr, sehr super aus.
Sehr, sehr nice, genau. Ja. Und das Allerbeste ist jetzt Open Source.
Hm.
Und wenn das mal nicht geil ist, dann weiß ich aber auch nicht.
Ja, okay, alle benutzen. Genau.
Textreme hat vorher Geld gekostet, jetzt ist es Open Source, Free Software sogar. Nicht Free as in Bier, sondern Free as in Freedom.
Ja, wollte niemand kaufen. Und jetzt ist es halt.
Nee, er hat vielleicht einfach genug Geld gemacht, hat gesagt, jetzt brauche ich nie wieder arbeiten.
Wie viele Sterne hat er denn?
15.
15.
Nee, 291. Das sind, wenn du 2 Euro rechnest, sind das 500 Euro. Also 600 sogar. Krass. Wenn er da mal nicht reich wird, jetzt muss er die GitHub-Sterne nur noch bei der Bank umtauschen in echtes Geld.
Der ist auch Poverty und hat einfach.
Ich glaube, der hat einfach
Geld gemacht.
Der hat Spaß gehabt. Nee, der hat, glaube ich, so viel Geld gemacht. Das ist ja erst ganz frisch Open Source.
Ja.
Das ist ja erst seit 17. Juli.
Hm.
Ja. 17.
2018.
Juli. 2018 ist es Open Source, genau. Ja. Das habe ich gewusst.
Hm. Schon eine Weile her. Hat also total gut funktioniert. Ja, also.
Der hat schon 280 Geldsterne damit gemacht.
Yep. Das ist reich geworden.
Das ist
ins All geflogen.
Fast 600 Ost.
Eine Linux-Distribution.
Fast 600 Ost-Sterne sind es.
Nee, du musst erst den Markt umrechnen.
Oder 1200 Ost-Sterne auf dem Schwarzmarkt.
Ja. Nee, erst in Mark und dann in Ostmark und dann auf dem Schwarzmarkt. Ja.
Genau.
Aber.
Schön.
Gut, und mit diesen Worten des Kängurus geben wir zurück an die angeschlossenen Senderanstalten. Das war Binärgewitter 234 und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Wololo.
Genießt eure Oststerne, trinkt nicht so viel.
Genau.
Geht nur baden.
Besorgt euch nicht mit euren ganzen Oststernen.
Genau.
Nicht alle Oststerne auf einmal ausgeben.
Ja. Und vorsichtig beim Baden.
Jo.
Insbesondere, wenn man Oststerne um einen rumfliegen sieht.
Das stimmt, ja. Außer man arbeitet gerade in Textreme.
Da ist auch Laser.
Okay. Dann ist wieder okay.
Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.